Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Akihabara. Heute haben wir einen kleinen Nachtrag zur Winterseason 2021 und einen großen Nachtrag zur Springseason. Bevor wir anfangen, ich bin der Lukas oder der Tetz und mir gegenüber sitzt Julian bzw. Lukol.
Hallo, hallo. Man kann sogar sagen, Nachträge aus mehreren Springseasons. Ich glaube, das
ist ja. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht.
Ist immer im Spring gelaufen?
Ja, das ist immer im Spring gelaufen. Lustigerweise halt von 2019, wo wir angefangen haben, über 2020 und jetzt 2021. Das hat uns lange begleitet.
Also mich lange begleitet, dich jetzt eher kürzer.
Ja. Gut, dann lass uns erstmal kurz mit den News anfangen, dass wir schnell zu unserer Hauptattraktion kommen.
Ja, so ein bisschen News, was man vielleicht irgendwie noch zusammenkratzen konnte oder wo wir gesagt haben, ja, könnte vielleicht die Leute interessieren.
Es sind ja hauptsächlich Streaming-Service-News.
Ja, also ich habe jetzt mal hier wegen Crunchyroll gesagt, das könnte vielleicht ganz wichtig sein, weil es ein recht großer Titel ist. Und zwar ist jetzt Attack on Titan auf Crunchyroll. Das war ja die ganze Zeit auf Anime on Demand. Zwischenzeitlich mal kurz die erste Staffel, oder das heißt kurz, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen längeren Zeitpunkt auf Netflix. Aber jetzt führt sich weiter die Strategie fort, dass jetzt, wo Anime on Demand zu Crunchyroll gehört, sie hin und her so ein bisschen sagen, hier, du kriegst meins, ich kriege auch deins. Und dazu gehört jetzt zumindest die erste Staffel von Attack on Titan. Ja, wie es mit den weiteren aussieht, weiß ich jetzt nicht.
Attack on Titan ist jetzt super verteilt. Die erste Staffel könnt ihr auf Crunchyroll und Anime on Demand schauen. Manchmal auch auf Netflix, aber nicht immer. Staffel 2 und 3 könnt ihr nur auf Anime on Demand schauen. Und Staffel 4 ist bei Wakandim. Nett. Ja, einmal quer durch.
Ja. Und was ich noch hatte, weil das hatten wir vor ein paar Monaten, als es auf Anime on Demand kam, das natürlich sind noch ein paar andere Sachen, aber das Einzige, was ich erwähnen wollte, wäre Nadia's Secret of Blue Water, was von Hideaki Anno ist, die Serie aus, ich glaube, 90ern oder so. Und ich glaube, damals habe ich auch den Fun-Fact gebracht, dass mehr oder weniger Disney's Atlantis es einfach eins zu eins kopiert hatte. Oder vieles kopiert hat. Kann man einfach mal googeln. Nadia und Disney Atlantis. Und dann sieht man einfach schon die Charaktere und denkt sich schon so, okay, wenn man dann noch bedenkt, dass sie auch früher hier mit, wie war es, König der Löwen und, wie heißt der nochmal, nicht Simba, sondern
Kimba, glaube ich. Kimba, genau. Kimba the White Lion.
Ja.
Wo sie einfach nur einen Buchstaben getauscht haben, das ist so.
Dann denkt man so, ist es noch Zufall, wenn es schon zweimal sehr ähnlich ist? Ich weiß ja nicht.
Naja, wenn man bedenkt, dass sogar Christopher Nolan von Paprika abgeschrieben hat.
Ja, beziehungsweise eher Idee abgeschrieben ist da, glaube ich, wenig.
Ja, nochmal sich ja, stimmt schon.
Überlegt,
stimmt
schon. Das angeguckt hat.
Ich nehme es zurück.
Dann kurz Netflix, also was jetzt an Lizenzen von deutschen Anbietern, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist und so weiter, die halt es weitergegeben haben, ist jetzt SAO anscheinend, Cessation, Steins Gate Zero und Rascal, das natürlich auf Bunny Girl Senpai drin. Interessantere ist, das konnten wir leider heute nicht besprechen, weil das eher so, ich kann dir nicht zumuten, dass du jetzt unbedingt 12 Episoden an einem Tag oder eineinhalb Tagen anguckst. Ist jetzt auch Beastars Season 2 draußen. Da freue ich mich schon, wenn wir das zusammen besprechen können, Lukas.
Also 12 Episoden an einem Tag habe ich für einen der Titel heute auf jeden Fall gemacht. Es ist nicht zu empfehlen, vor allem nicht mit Mitte 20.
Oder wenn man Sachen zu tun hat.
Also früher hat man das schon öfter gemacht, aber im Moment so. Nee, gar
Lukas,
nicht.
Lukas, wenn du es jetzt sagst,
ich hab einmal,
kommen auf jeden Fall Leute an, die dann sagen, hey, ich bin Mitte 20, ich hab's locker, was bist du für den...
Ja, ich weiß. Ich habe auch an einem Wochenende komplett Fullmetal Alchemist geguckt, als ich jünger war. Meine Güte, das ist ja, das waren 39 Episoden oder so. Ich meine, das kann man mal machen.
Das war jetzt nicht Brotherhood 7.
Nee, das 2004er, glaube ich, oder 2006. Ja, ihr wisst, was gemeint ist. Gute Serie, ja. leider ein bisschen in den Schatten gestellt durch die Brotherhood-Version.
Ja.
Naja.
Auf jeden Fall Beastars werden wir irgendwann nächsten Monat oder so besprechen. Also nächstes Mal machen wir die. Ist die Sommerseason? Sommerseason? Und danach machen wir irgendwann Beastars.
Weißt du, ich schau gerade raus und seit wir die Episode angefangen haben vor 2 Minuten und jetzt ist einfach alles unter Wasser. Ja, es ist Sommer, Leute.
Gut, dann eine sehr, sehr wichtige Nachricht. Wir hatten es ja eben gerade schon von Hideaki Anno. Die Evangelion Rebuilds Film, beziehungsweise speziell der vierte Film, kommt jetzt nach Deutschland auf Amazon Prime. Das heißt, Premiere ist auf Amazon Prime und wird da wahrscheinlich zeitexklusiv eine Zeit lang bleiben. Werden wir sehen. Aber das Interessantere auch, dass die ersten drei Filme streamen werden auf Amazon Prime, was ich auch ganz cool finde.
Das ist auch dringend nötig. Ich habe nämlich versucht, die Blu-rays davon zu ergattern. Und 2.22 und 3.33 kriegst du, aber 1.11 nicht. Ja. Was natürlich etwas ungünstig ist.
Und die sind, glaube ich, auch etwas teurer, oder? Wenn man jetzt 2 und 3 auch noch kriegen will.
Du, ich glaube, es geht. Also, ich habe schon teurere Sachen gesehen.
Ich dachte, das wäre eins, was irgendwie noch limitiert wäre oder schon ein bisschen Lizenz ausgelaufen ist, darum
okay, nicht ja, mehr gut, offiziell nicht nee, verkauft wird oder ich so. Ich nehme es zurück. 30 Euro, also 15, 16 Euro pro Blu-ray.
Okay, das geht ja.
Ja. Das geht ja sogar. Was heißt, das geht ja? Ah, jetzt sehe ich auch 1.11. Das habe ich die ganze Zeit nicht gefunden.
Ja, gut, perfekt.
Naja, gut gleich im Podcast nochmal shoppen
wiederlegt.
Nee, also wenn du alles haben möchtest, alle drei Filme, bist du im Moment 50 Euro los.
Okay.
Das ist halt nicht so cool.
Hä, das weiß ich jetzt nicht, wenn man von Blu-ray ausgeht. Für drei Blu-rays. Beim normaler Blu-ray-Film.
50 Euro ist ein bisschen viel.
Also für Anime geht das locker. Also ich finde das voll in Ordnung.
Ja gut, 15 Euro gut, stimmt. So. Ich kaufe in letzter Zeit sehr viele Film-Blu-rays, gerade von älteren Filmen. Deswegen ist da mein Maßstab vielleicht sehr Normie-mäßig. Anime-Preise sind schon teuer, da hast du recht.
Auf jeden Fall 13. August wird es erscheinen. Was ich jetzt auch noch interessant fand, weil jetzt auch noch Infos zum deutschen Dub, der mich natürlich nicht interessiert, aber trotzdem so ein bisschen, ja, wie läuft es denn jetzt ab? Weil halt zumindest, als ja jetzt Netflix rauskam, weil das ist jetzt auch schon so ein Ding, wir haben jetzt die Netflix-Serie plus den Original Film End of Evangelion ist auf Netflix, jetzt haben wir die Rebuilds, haben wir auf Amazon Prime. Und Netflix haben sich ja alles so aufgeregt wegen Redub, also nicht nur im Deutschen, sondern zum Beispiel auch im Englischen. Zumindest vom Englischen hat man ja damals gehört, dass Studio Kara auch dafür verantwortlich war, dass sie gesagt haben, ey, Netflix, wir geben euch gerne eine Lizenz, aber macht auch bitte einen neuen englischen Dub, weil wir fanden anscheinend damals, keine Ahnung, war es nicht so gut. Ich glaube, es ging auch speziell um Übersetzungen oder so. Und dann kam ja auch die eher so mäßige Übersetzung im Englischen. Ich weiß nicht, ob es dann auch auf Deutsch übergeschlagen hat. Aber das ist jetzt nämlich interessant, Lukas. Denn die Rebuild-Filme hatten, glaube ich, die Original-Dub-Sprecher aus der Serie damals, wie es gemacht wurde. Natürlich jetzt Netflix hat es auch im Deutschen neu gemacht, aber das ist auf jeden Fall die alte. Aber die gleichen Sprecher und ich glaube auch der gleiche Regisseur, also Dialogschreiber und etc. bla bla.
Ja, ja.
Wie heißt es? Dialogbuchführer? Nein, ich war. Wer ist denn?
Drehbuchschreiber meinst du?
Nein, ich meine, der die Audioregie führt für das ganze Ding dann.
Ja, genau das Audioregie.
Ja, okay.
Auf jeden Fall. Oder Voice-Regie oder.
Ja, der
Voice Directing, das, was du halt haben willst, ne?
Ja, der macht das auf jeden Fall wie das für den vierten Film, aber. Das finde ich so geil. Anscheinend werden alle drei Rebuilds nochmal redubbt im Deutschen, aber halt mit den gleichen Leuten.
Du, einzige Lösung, Japanisch lernen und Japanisch schauen.
Ich muss ja sagen, es kann ja sein, dass es sogar einfach, ich weiß nicht wie lange, ich glaube 2007 war der erste, ne? Rebuild-Film. Oder so, können sich natürlich seitdem auch als Synchronsprecher krass verbessert haben und so weiter, vielleicht wird der Dub auch besser. Was aber, glaube ich, noch nicht bestätigt wurde, ist, dass das Dialogbuch gleich ist, dass die Übersetzung gleich ist. Weil das kann sein, dass vielleicht, ich weiß es nicht, ob Studio Kara auch im Deutschen irgendwie seine Finger drin hat, dass sie gesagt haben, hey, ändert bitte auch mal da ein paar Sachen. Könnte ich mir denken, dass vielleicht da ein bisschen eher hands-off ist im Deutschen, aber man weiß es nicht. Mich interessiert es ja nicht, weil ich werde zumindest die japanische Synchro hören, aber muss man auch mal gucken, wie dann die deutschen Übersetzungen im Untertitel sind. Und weiß nicht, ob wir da noch irgendwie andere Untertitel bekommen. Also englische, italienische, spanische, was man auch immer haben möchte
bei uns. Immer sehr gerne japanische Audio mit japanischen Untertiteln, wenn man am Japanisch lernen lässt. Das hilft sehr viel weiter. Aber das gibt's fast nirgends. Amazon Prime macht's in der Regel auch nicht, also mal schauen.
Ja, da habe ich auf jeden Fall Bock
Netflix,
drauf.
Netflix macht das immer, also das ist schon ganz gut.
Ja, Und wo wir dann jetzt auch letztens im Streaming nämlich hatten, dass hier Fate hier auf dem Akio Pass Fester gestartet ist und man sich das dann so theoretisch angucken konnte. Das gleiche passiert
Ja.
nochmal im September mit Demon Slayer, der ja im Moment im Kino läuft, aber natürlich wegen Corona auch, wenn jetzt immer mehr Impfungen und so weiter zugelassen wird und sich auch wahrscheinlich jetzt viele Anime-Zuschauer in Deutschland den Film gönnen können, wird trotzdem nochmal vom 24. bis 26. September ein Anime Akiba Pass Fester stattfinden von Peppermint Anime. Und da kann man sich den dann da gönnen, falls man vorher nicht ins Kino geschafft hat oder sich das immer noch so unsicher anfühlt und denkt so, muss jetzt nicht unbedingt sein.
Ja, mir geht's sehr ähnlich. Also bei mir muss es auch nicht unbedingt sein, weil ich bin noch nicht durchgeimpft.
Hey, aber vielleicht bis dahin kann er trotzdem noch im Kino laufen. Ich weiß nicht, wie der sich hält oder wie das für die Kinos
Ja,
im
mal
Moment so
schauen.
läuft.
Mal schauen.
Gleichzeitig jetzt der Demon Slayer Disc Release war jetzt in Japan und hat natürlich, wie Demon Slayer der Film, auch alle möglichen Rekorde gebrochen mit dem Disc Release. Also Millionenmarke geknackt, hat den Rekord von Frozen 2 geknackt von irgendwie vorher, hat natürlich den Rekord geschafft von einem Anime Release, wie auch immer das sich alles nennt oder so. Ja. Geht auf jeden Fall gut ab weiterhin, Demon Slayer. Wir kriegen ja, es hieß dieses Jahr, ne? Das heißt wahrscheinlich dann im Herbst aus, es wird nochmal verschoben.
Ja, es, so wie ich das verstanden habe im Herbst, ja.
Ja, das heißt, wir haben jetzt einmal Anime-Rekord geknackt mit Uma Usume, mit TV-Anime und jetzt dann einmal noch mit
Ja,
Demon Slayer.
hauptsächlich wegen Gacha,
Ja.
wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja. Ja. Kann man echt einfach wirklich so sagen, Gacha-Game, weil es halt das große Gacha-Game im Moment gewesen dann. Gut, das war zumindest News, die wir, keine Ahnung, erwähnenswert fanden. Wahrscheinlich haben wir irgendwas verpasst, auch irgendwelche zweiten Staffel-Ankündigungen nehmen wir ja nie mit rein, weil nützt halt echt nichts. Was können wir darüber sagen?
Ja,
Können jetzt sagen, hier Vinland Saga
außerdem
Season 2, man weiß noch nicht, welches Studio, man weiß nur, dass der Regisseur und Character Designer gleich ist, aber jetzt, was sollen wir da
ja,
erzählen?
diese ganzen Spekulationsgeschichten mag ich auch ehrlich gesagt nicht so. Und man sieht es ja dann spätestens im Seasonal Chart oder hört es spätestens, wenn wir dann drüber reden. Also da verpasst man ja echt nicht viel.
Ja.
Ja,
Gut,
genau.
dann, was wir geguckt haben. Ich habe ja dir jetzt auch schon gesagt, ich habe jetzt 2 Wochen lang kein Anime geschaut. Ich habe nicht angefangen mit der neuen Season. Ich habe jetzt nur heute, weil das ja so am 30. Juni rausgekommen ist, da habe ich gedacht, okay, dann bringen wir das dann in diese Folge heute gut rein. Hat sich herausgestellt, so viel können wir wahrscheinlich auch nicht dazu sagen. Und
Ja,
zwar
ich habe es
das.
direkt am 30. Juni gesehen.
Ja, Wonder Egg
Ja.
Priority Special, die in Anführungsstrichen 13. Episode, ist dann nochmal rausgekommen, nachdem das, wie du ja erwähnt hattest, im Winter gelaufen ist. Und das Einzige, was man sagen kann, so, ja, okay,
Ich
existiert.
muss ehrlich gesagt, ja, da muss man sagen, ich finde es eine Frechheit. Weil diese Folge fühlt, ja, nee, wirklich, diese Folge fühlt sich an wie eine Brücke zwischen einer ersten Staffel und einer potenziell zweiten Staffel. Und es wird halt wurde halt keine zweite Staffel angekündigt, was halt für mich ein Riesenproblem ist, weil jetzt kommt dieses Special raus. Und das ist halt ein Original-Anime, der dieses klassische Anime-Gefühl da lässt. Oh, da ist noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Aber ich muss den Manga kaufen. Für den Original gibt's halt leider keinen Manga.
Ja, vielleicht, guck mal
Entsprechend
kurz.
finde
Ich google mal kurz. Red weiter.
Entsprechend finde ich das eine, ja, Frechheit, ehrlich gesagt. Hätte man direkt eine zweite Staffel angekündigt oder irgendwie Pläne gehabt, eine zweite Staffel zu machen, fände ich es okay. Aber im Endeffekt haben wir hier eben eine Episode mit einer Laufzeit von knapp 50 Minuten, in der erst über die Hälfte nochmal alles zusammengefasst wird. Und dann kommt so ein bisschen Content, der halt eher so die Brücke schlägt, als das Ganze zu einem Ende zu führen. Und ehrlich gesagt, das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich eine Frechheit. Gerade weil, ja, man hätte hier halt die Möglichkeit gehabt, ein bisschen die Mysteries aufzuklären, die man aufgemacht hat. Stattdessen fühlt sich das wirklich so an wie: Haha, ihr Idioten, dachtet ihr wirklich, hier kommt noch was?
Okay. Ja. Frechheit würde ich jetzt nicht bezeichnen, weil so auch, was man von der Produktion im Hintergrund hört, ist ja dann eher so, okay, eigentlich
gut.
Für mich hättet ihr eigentlich gar nicht mehr diese letzte Episode irgendwie versuchen müssen, ja, rauszuquetschen. So kann man es, glaube ich, bezeichnen.
Ich möchte das auch nochmal ganz klar trennen. Ich finde nicht, die Leute sind super frech oder so, sondern dieses Produkt ist super frech. Okay. Weil hätte das Produktionsstudio oder das Produktionskomitee gesagt, ja, wir lassen euch das fertig machen, dann hätten wir halt noch ein bisschen mehr bekommen können. Aber ich glaube, da ist auch wieder so ein bisschen Misskommunikation gewesen, dass eben irgendwie bei den Leuten, die das erstellt haben, angekommen ist, hey, ihr macht jetzt diese Spezialfolge und danach geht's weiter, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Hätte ich als Autor oder ja, Animator oder sonst irgendwas, irgendjemand, der da federführend beteiligt ist, die Möglichkeit gehabt, 47 Minuten lang das Ganze zu einem Ende zu führen, dann hätte ich mich daran versucht und hätte noch meine Ideen eingebracht, die ich eigentlich hatte. Aber so fühlt sich das hier halt nicht an. Hier fühlt es sich halt eher so an, als hätte man versprochen bekommen, ja, du hast alle Zeit, das auszuführen, dann hast du es ausgeführt und dann haben sie am Ende gesagt, ja, nee, doch nicht. Also wie gesagt, strikt, ich habe kein Problem mit dem Produktionsteam. Ich glaube, die haben, wenn meine Vermutung stimmt, alles richtig gemacht. Wenn sie wenn sie nicht stimmt, dann ist halt, ja, naja.
Waren halt zu ambitioniert und sind dadurch zusammengebrochen und dann, also man kann theoretisch ja dann trotzdem sagen.
Aber selbst das ist halt, selbst zu ambitioniert sein und darunter zusammenzubrechen, kannst du halt artistisch den Leuten keinen Vorwurf machen.
Ja, nur weil du gerade gesagt hast, Produktionsziel, weil theoretisch ist es ja dann so, hätte man vielleicht, also als Erfahrener oder jemand Erfahreneres hätte dann sagen können, so, ey Leute, das, was ihr gerade so machen könnte schwierig werden, lass mal einen Buffer reinmachen oder vielleicht die Qualität ein bisschen zurückschrauben, dann kriegen wir das
deswegen
vielleicht.
Deswegen sage ich ja, als Produkt ist es ja eine Frechheit.
Aber okay, ich glaube natürlich, das eine Ding war, dass viele, als dann die eine Stunde angekündigt wurde, sich bestimmt gedacht haben, ach, mit dem, was ja alles eingeführt wurde, wollen sie die ganze Stunde nutzen. Aber das ist halt immer so ein bisschen das Ding, wenn man dann nur so langsam oder nicht wirklich im Hintergrund drin ist, wie es jetzt aussieht von der Produktion, könnte man so denken, ach, eine Stunde Content in 3 Monaten schaffen die locker. Aber das ist dann meistens so, ach, okay, aber eigentlich, wenn man jetzt überlegt, 5 Jahre ist teilweise eine Produktion von einem 12 oder 24 Episoden Anime, wenn es runterbricht, dann 3 Monate könnte schon schwierig werden und so. Und da haben sie wahrscheinlich schon gesagt, okay, wir machen nur diese 25 Minuten, sonst geht gar nichts. Aber ja, für mich hat es sich so ein bisschen, weil viele auch online geschrieben haben, dass jetzt, nachdem sie es angeguckt haben, auch ein bisschen die Serie zerstört haben oder auch gesagt haben, dass man es nicht angucken soll, da habe ich jetzt gesagt, so eigentlich hatten jetzt die 25 Minuten genau das bestätigt, was ich glaube ich auch am Schluss so gesagt habe, weil auch das ganze Zeug, was dann so kam mit theoretisch, was sie mitbekommen haben, ist, dass Nehru anscheinend irgendwie eine AI irgendwie Zeugs ist, das ist halt einfach der Grund, weshalb sich Kuito umgebracht hat, beziehungsweise ja anscheinend nicht umgebracht hat, vollkommen bescheuert und dumm ist und es sich gar nicht gelohnt hat als Mystery. Und dass auch irgendwie so die Charaktere, wie die so ein bisschen sich verhalten haben, einfach nur komisch und weird war. Und man höchstens erklären konnte, dass das Ganze eine ganz komische Traumparallelwelt war, wo irgendwas nicht stimmt. Aber das wurde ja gar nicht erklärt. Das heißt, man kann höchstens sich das selbst zusammen hoffen.
Ja, sagen. Da muss ich dir aber auch zustimmen. Für mich hat das die Serie auch nicht zerstört. Ich denke halt immer noch dasselbe von der Serie. Ja. Als gut, aber ein bisschen zu ambitioniert mit ein paar Thematiken, die ich echt, echt gerne habe.
Ich war ja recht negativ.
Aber halt Schluss, nicht konsequent genug und nicht mit genug Zeit und Arbeit. Genug Arbeit wahrscheinlich schon, aber genug Zeit war halt nicht dahinter. Entsprechend, das hat jetzt nicht so wirklich meinen Standpunkt gegenüber der Serie verändert. Das war eher so, als hätte man halt noch eine Folge gesehen, wenn man jetzt diesen Recap abschneiden würde. Aber halt eher in einer Serie, die auf 25 Episoden festgelegt ist und nicht eine, die auf 13 festgelegt ist und eigentlich schon vorbei ist.
Ja, Und ich glaube, auch damals habe ich nicht gesagt, das weiß ich nämlich noch ganz genau, wo ich gesagt habe, dass sie unfokussiert war, zu oberflächlich alles und dass man in 12 Minuten es richtig tight machen kann. Und da hatte ich ja damals sogar das Beispiel genommen, zum Beispiel so ein Madoka Magica, was das Pacing einfach mega gut ist. Und jetzt hatten wir jetzt auch in der letzten Season 2 Stück, die das auch besser machen, wo dann selbst ein Vivi, was jetzt
Ja.
nicht gerade perfekt ist und schon so ein paar Stolpersteine macht, halt dadurch, dass es sich auf Vivi konzentriert und ein bisschen auf so pro Arc eine Figur, das schon mal nochmal viel, viel besser macht als jetzt
Das
ein
ist
Wonder Egg Priority, was irgendwie so 4 verschiedene Hauptcharaktere, dann nochmal ganz oberflächlich irgendein Charakter pro Kampf so ungefähr
ja.
und alles mögliche Zeugs und ganz weird am Schluss nochmal. Darum
Das
habe
ist
ich mich
halt auch ein
bestätigt
bisschen.
gefühlt.
Es ist halt auch ein bisschen traurig, dass wir in der Winterseason mit Wonder Egg Priority und Skinfinity zwei Original-Anime hatten, die viel zu ambitioniert sind, waren und dann irgendwo so ein bisschen sich selbst verloren haben, ein bisschen inkonsequent waren. Das hat man jetzt bei Wonder Egg Priority deutlich stärker gespürt als bei Skate to Infinity. Ich weiß immer noch nicht, wie genau ich es nennen soll. Also wie gesagt, bei Wonder Egg Priority hat man es mehr gespürt. Aber dann hatten wir ja die Spring Season, wo wir bei Odd Taxi und Vivi, was ja auch beides Originals waren,
Ja, Mann.
auch richtig gute Sachen bekommen haben. Und zumindest bei Vivi ist ja auch die Produktionsqualität fucking hoch. Bei Odd Taxi finde ich die Produktionsqualität ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Nur es sieht halt nicht so flashy aus, weil man sich für einen gewissen artistischen Stil entschieden hat. Aber es funktioniert halt super und da ist halt auch Arbeit dahinter, eben so einen Stil zu einzuführen und strikt dahinter zu bleiben.
SK8, war SK8, was einen Film
Das ist
bekommt?
jetzt schon die dritte Aussprache. Ja,
Was?
da kommt ein, ich
Genau.
meine, ein Film, ja.
Weil ich wusste gerade nicht, weil ich weiß, dass sie auf jeden Fall, die bekommen ja ein Stageplay, was ganz lustig wird. Da hatten wir, glaube ich, mal kurz drüber
Ja.
geredet mit seinem Skateboard, wo du gesagt hast, der irgendwie Leute beim Skateboard verprügelt, wird lustig.
Ja.
Aber deswegen könnte es sowas sein wie Starlight
Oh.
Express, könnte ich mir vorstellen, mit Skateboards, müssen die Leute halt nur skateboarden können. Aber,
ganz kurz, es
ja.
ist einfach nur als Anime-Projekt angekündigt, also
Okay.
unbekannt, ob Film oder
Ah, okay.
Serie.
Das war ich mir nämlich nicht mehr sicher. Das ist immer so ein bisschen weird, was alles angekündigt ist. Nee. Ich
Ja.
kann aber zumindest sagen, bei Wonder Egg Priority, ich würde immer noch die erste Folge so als allein, so alleinstehend empfehlen. Kann man sich gut angucken.
Ja,
Das habe
das
ich ja damals
stimmt.
auch bei Japan Sing, habe ich auch gesagt, dass man die erste Episode eigentlich gut so als Einzel-OVA so gut angucken kann. Finde ich eigentlich sehr angenehm. Ich weiß nicht, sollen wir kurz noch haten? Weil jetzt ganz ernsthaft, die Begründung, kann sich noch daran erinnern, jetzt beim Special, was Begründung von Kuito war, was da passiert
Es
ist?
ist über 2 Wochen her, aber ich gebe mein
Ja,
Bestes.
erstmal, dass sie sich anscheinend nicht umgebracht hat, sondern gefallen ist.
Ach so,
Auch
ja,
so
oh
dumm.
Gott.
Aber auch sowas, weil sie hat ja anscheinend dann, weil anscheinend, entweder, ich weiß nicht mehr, hat sie verführt oder wurde sie verführt, in der alten Schule was mit dem Lehrer hatte. Und jetzt an der neuen Schule einen Lehrer unterhalten hat, aber dann, um halt Aufmerksamkeit zu bekommen, hat sie sich an den Rand gestellt und hat gesagt, dass sie jetzt mit diesem neuen Lehrer, der jetzt halt mit Ice Mama zusammen sein will, was hatte, obwohl es natürlich nicht gestimmt hat oder so. Stimmt das?
So habe ich es auch verstanden.
Weil ich ja auch
Aber
gedacht habe,
mal
okay,
ganz
das ist doch dann
kurz.
richtiger Rufmord, weil was denn, der Lehrer hat ja nie was erwähnt oder dass irgendwie das
Ja,
mega scheiße
ja.
ist, dass jetzt alle so denken, oh, da war vielleicht was, die hat sich jetzt umgebracht, oder die ist gefallen, wir nehmen den
Ganz
Lehrer mal weg oder
kurz
der wird
dazu.
versetzt. Das habe ich alles nicht so
Ganz
mitbekommen.
kurz dazu. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass Selbstmord so ein Thema, also vor 2 Wochen, dass Selbstmord so ein Thema ist, da muss man mit sehr viel Feingefühl rangehen. Und ich glaube, das sind so zwei absolute No-Gos, das als Erpressung einzusetzen und das letztendlich als Unfall darzustellen, weil das als Erpressung einsetzen ist halt echt moralisch super, super scheiße. Und es als Unfall darzustellen, nimmt vom Narrativ her dieses ganze Gewicht dieses Ereignisses komplett weg. Was halt auch richtig mies ist. Und das sind halt so die beiden Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man irgendwie einen Selbstmord schreibt in der Geschichte. Und das sind halt genau die beiden Sachen, die hier als Begründung ankommen. Und das ist so
Ja,
schäbig.
ich finde zumindest es ganz interessant, dadurch, dass mir jetzt dieses, ich weiß halt nicht, das kann ich ja nämlich auch noch sagen. Erstens, ob das überhaupt stimmt, dass das so passiert ist, weil wir kommen darauf. Okay, wie fange ich jetzt nochmal an? Und
Das
zwar
ist
ist es
ja.
ja so, dass wir jetzt, die Leute wurden hier wiederbelebt, aber die sind ja alle ganz anders. Das heißt, die eine sagt ja, zum Beispiel, dass die Schwester nichts mit dir zu tun haben will, die andere sagt, ich bin der Fan von der anderen. Als sie gefragt wird, hier, willst du meine Freundin sein, hat sie sofort zugesagt. Und Kuitu kennt sie nicht, beziehungsweise ist halt voll der Arsch zu ihr. Und ich weiß halt nicht, ob das daran liegt, weil ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man am Schluss so erfährt, dass Kuito eigentlich Ai nicht wirklich mochte, beziehungsweise dass sie halt eigentlich keine gute ist, sondern so ein Whiplash
Ja,
hier
ja.
eigentlich, vielleicht weil sie neidisch auf Ai oder keine Ahnung was, weiß ich nicht,
Ja.
was da passiert ist, dass sie halt nicht so
Ich
klar im
finde
Kopf
auch
ist.
den Twist ganz gut, dass die von Frill dann einfach aus einer anderen parallelen Welt entführt wurden und halt in die Welt eingefügt wurden.
Ja, da weiß ich nicht so, ob es so gut
Das fände ich halt ein interessanter Twist. Aber
klappt.
die Sache ist halt, es ist vollkommen irrelevant, was wir denken, weil
Ja.
es wird nie aufgelöst.
Ja. Und ich halt.
Beziehungsweise es ist dahingehend relevant, dass wir jetzt im Prinzip in unserem Kopf unseren eigenen Headcanon schreiben können. Aber
Ja, ich meine nur,
darüber
dass
zu
zum Beispiel
diskutieren
auch.
ist jetzt eher so.
Ja, zu deiner Kritik auch eben. Ich finde zumindest auch das, wie Koichi das gemacht hat, finde ich auch an sich interessant, dass sowas passiert, weil jetzt auch so, wir haben ja eigentlich auch genug, in Anführungsstrichen, das hört sich jetzt so doof an, aber Selbstmord in der Serie, die auch richtig und gut behandelt sind und die auch einen guten Grund haben. Und da finde ich es schon okay, dass halt sowas ist mit, dass halt ein Mädchen da ist, die halt, der es halt psychologisch anscheinend nicht so gut geht und sie halt dann Aufmerksamkeit durch sowas erlangt. Finde ich auch okay, kann man machen. Ich finde es nur so, wie es halt
Ja.
vorher aufgebaut wurde von der Serie, macht es halt da einfach wenig Sinn.
Das genau das ist es halt,
Ja.
dass das im Kontext halt so
Okay.
funktioniert, ist halt nicht gut.
Jetzt noch was Positives. Ich will jetzt noch eine positive Szene sagen. Das war nämlich, weshalb es sich für mich gelohnt hat, diese 25 Minuten zu gucken. Und zwar, als Ai nämlich wieder im Tunnel da ist, sich das Handy an den Kopf schlägt und auf den Boden wirft, ist eine sehr gute Szene, die ho ich hoffentlich noch auf Sakugaboro finden werde, weil die sehr gut animiert ist und das hat mir zumindest gefallen.
Ja.
Das kann ich sagen. Sehr gute Charakteranimation.
Ja, das hätte ich ehrlich gesagt auch gern. Das ist, glaube ich, auch was, was du in dein Vorlagenbuch integrieren kannst.
War auf jeden Fall schön, sah schön aus.
So. Kommen wir zu dem großen Beitrag, oder?
Ja, können wir machen.
Möchtest du das nach Seasons aufteilen? Ich würde
Weiß
erst
ich nicht.
gern ein
Ich.
bisschen generell drüber sprechen, dann
Ja.
Spoiler-Teil pro Season machen.
Die ersten zwei geht bei mir auch so ein bisschen ineinander über, weil ich jetzt auch nicht mehr so ganz, was alles so dazugehört und nicht und
Ach
so.
so, okay,
Ja.
ja gut.
Auf jeden Fall.
Dann machen wir für die beiden zusammen einfach einen
Ja.
Spoiler-Teil. Ja,
Wir
okay.
reden über den Anime, der jetzt zuletzt die Top-Listen alle erobert hat. Fruits Basket.
Ja, naja, ja.
Ja, The Final
Das
ist jetzt
Finale hat
zumindest
die
auf.
Top-Listen
Ja.
erobert. Ja, muss
Kann man
man
jetzt.
vielleicht noch mal so unterscheiden. Ja. Möchtest du erstmal zusammenfassen, um was es geht?
Okay. Also, wir haben unseren Hauptcharakter oder Hauptcharakterin. Das wäre einmal Toru Honda. Und weil ihre Mutter gestorben ist, beziehungsweise auch vor vielen Jahren auch schon ihr Vater, ist sie dann obdachlos am Anfang der Serie, kommt jetzt nicht, kommt in die Oberschule. Ist sie schon in der Oberstufe oder kommt sie in die Oberstufe? Das ist schon so
Ich glaube, die ist
innerhalb von
schon
der
in der
Zeit. Ja,
Oberstufe.
ich glaube, es passiert während der Oberstufe. Und weil sie dann nicht unbedingt die ganze Zeit bei ihrem Opa wohnen will, wird sie am Anfang der Serie obdachlos, wird dann zufällig gefunden von Mitgliedern der Soma-Familie und
Ja, von Yuki vor allem.
ja genau, von Yuki und Shigure und wird dann auch aufgenommen. Währenddessen ist auch zufällig Kyoda ein weiterer
Ja, der kommt dann relativ schnell dazu.
genau. Und
Genau.
das Spezielle ist dieser Soma-Familie ist nämlich, dass in diese Soma-Familie werden die Tierkreiszeichen, sind das chinesische, kann man das so bezeichnen, oder ich weiß nicht richtig
Ja,
genau.
es sind,
Original.
Theoretisch chinesische Tierkreiszeichen, aber.
Bezeichnet man die so? Ich weiß nicht, ob es dann so bezeichnet. Auf jeden Fall die Tierkreiszeichen. Zodiacs. Ja, das heißt, wenn irgendwie vom. Kommen wir auch nochmal später dazu. Oppositionell, also vom anderen Geschlecht berührt, irgendwas passiert, wie auch immer, dann können die sich verwandeln in das jeweilige Tier. Das heißt, Ratte, Katze, was gibt's noch?
Dann verwandeln die sich nicht Drache. Können. Straight zu Tier.
Genau.
Return to Monkey.
Ja, stimmt, gibt's auch noch. Ja. Und ja, dann geht es halt so los. Ich hatte damals das, glaube ich, immer dir verkaufen wollen, dass es größtenteils, ist am Anfang noch ein bisschen, da kommen wir auch noch gleich dazu, wahrscheinlich so, weil es natürlich ein 90er Shoujo war, ein Manga, so ein bisschen noch in die Comedy-Richtung, aber speziell geht's halt um Drama, und zwar um Familiendrama, dysfunktionelle Familien und wie damit umgegangen wird, in verschiedenster Weise.
Und vor allem thematisch halt auch so ein bisschen der Übergang in
Beziehungen,
genau, und in vom traditionellen Clan her zu der eher alleinstehenden Familienzelle.
Ja, Familie so insgesamt. Genau.
Also generell das Thema Familie wird sehr allumfassend besprochen.
Richtig.
Diskutiert.
Hat über alle drei Seasons, hat es jetzt 63 Folgen. Es gibt auch eine Serie aus 2004, die geht 24 Episoden, geht aber dann später, glaube ich, an mehr Original. Und wird dann komplett adaptiert, der Manga. Je nachdem, ob schnell, zu schnell, schneller, kann man jetzt als jemand, der es nicht gesehen hatte, nicht unbedingt sagen. Wir können ja mal aufs Pacing eingehen, ob wir vielleicht beim einen oder anderen schneller und beim einen oder anderen mehr gehabt haben wollen. Aber okay. Gut,
Lukas. Naja, ja.
Ich habe das ja jetzt über mehrere Jahre gesehen.
Ich habe das über 2 Wochen geguckt.
Richtig. Würdest du denn sagen, erstmal, der Hype, der jetzt so riesig wurde, dass es auf Anilist auf Top 1, beziehungsweise auch auf MyAnimeList auf Top 1, beziehungsweise jetzt natürlich durch die vielen Downvotes auf Platz 4 gelangt ist, kannst du das nachvollziehen?
Die Frage ist, kann ich das nachvollziehen im Sinne von, ich find's auch fantastisch, oder ich weiß, warum das dort ist?
Sagst du erstmal, würdest du sagen, ja, das ist dem Hype gerecht, oder es ist zwar sehr gut, aber das ist doch schon ein bisschen übertrieben.
Also es ist sehr gut, aber es ist tatsächlich ein bisschen übertrieben.
Okay, kann ich auch
zustimmen. Gar nicht böse überrascht. Gemeint. Gar nicht böse gemeint, weil es ist wirklich gut, aber halt nicht 10 von 10 gut, sondern eher 8 von 10 gut.
Ja.
Und bei mir ist ja eine 8 von 10 eigentlich auch schon relativ weit oben.
Ich glaube, ich hatte 7, 7 und 8 gegeben, so.
Ja, so ungefähr habe ich, glaube ich, auch gegeben. Punkt ist, ich verstehe aber, warum das so weit nach oben geschossen ist. Weil das ist halt einfach ein Titel, der spricht junge Mädchen und junge Frauen, also vom Teenageralter bis in jetzt, ja, unser Alter, Mitte 20, Anfang 30 oder so. Ich weiß nicht, ob Anfang 30. Es spricht auf jeden Fall Teenagerinnen und junge Frauen an. Und das ist ja eine Zielgruppe, die dann doch relativ viel Anime schaut, so wie ich das verstanden habe. Oder viel Anime schauen kann. Naja, auf jeden Fall, auf die ist es halt abgezielt, und so diese breite Masse, die dann sowas vielleicht schlecht reden würde oder nicht so gut findet, die schauen dann halt irgendeinen Shonen stattdessen oder irgendeinen Isekai-Show wieder. Und deswegen findet das halt bei denen nicht so wirklich statt. Und deswegen sind wirklich mehr Leute da, auf die das einen massiven Einfluss hat, die das richtig, richtig gut finden, und weniger Leute, die das eher so mittelmäßig bewerten oder in Anführungszeichen realistisch bewerten. Ich will jetzt niemandem seine Erfahrungen irgendwie absprechen. Ich will jetzt mich auch nicht als Säule des Realismus darstellen, aber ne? Entsprechend kann ich voll und ganz verstehen, warum das so weit oben bewertet ist. Und es ist für mich, ehrlich gesagt, überhaupt kein Problem. Es gibt schlimmere Sachen, die relativ weit oben stehen.
Ja, hat jetzt auch mal verdient, dass ein Shoujo nach oben kommt. Auch wenn jetzt
auf jeden Fall,
immer so gesagt wird, eigentlich ist mir jetzt auch egal, ob es ein Shoujo oder Shonen ist, solange halt die Geschichte drumherum gut ist. Und wir haben ja auch genug außerhalb von Toru, sage ich mal, Person. Das könnte eigentlich genauso irgendwie schon sehen, Bezeichnung ist mir eigentlich egal, kann alles perfekt dafür auch funktionieren. Weil Toru ist jetzt auch nicht nur, weil sie eine Frau ist oder sowas, jetzt irgendwie, ich kann mich jetzt nicht in sie reinversetzen. Ich kann mich nur nicht in sie reinversetzen, weil ich noch beide Eltern zum Glück habe. Das Einzige. Aber so von
Ja,
sich kann
okay,
ich
ich
schon
weiß nicht.
verstehen, was ihre Gefühle so sind.
Ich finde, okay, wenn ich damit jetzt anfange, machst du dich gleich schon wieder über mich lustig.
Okay.
Ich finde, Toru ist teilweise etwas schwer nachzuvollziehen, weil sie ist wirklich, wirklich seltsam. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob du das wusstest.
Ich glaube, so wie das auch einem draufgehauen wird über die ganzen Staffeln und Episoden, könnte ich mir jetzt auch denken, dass es ein bisschen komisch ist.
Also, sie redet immer in der Höflichkeitsform. Das ist so das, was mir aufgefallen ist. Das wird über die Subs ein bisschen schlecht transportiert. Es gibt noch eine andere Stelle, die schlecht transportiert wird, aber da später im Spoiler-Teil mehr. Da muss ich auch zu dem Punkt hier nochmal eine Anmerkung machen. Also, sie spricht halt wirklich immer in Höflichkeitsform. Das ist, als würde man durch die Welt gehen und jeden siezen. Als würde man seine Freunde siezen, als würde man seine Eltern siezen. Ich weiß, früher war das normal, aber ja, es geht ja sogar so weit, dass sie Momo siezt, was ein 8-jähriges Mädchen ist oder so. Was super weird ist. Auch, was auch in Japan wirklich richtig weird ist. Und dass ihr innerer Monolog auch in der Höflichkeitsform ist. Es ist halt so seltsam, dass Grammatikbücher einen auch davor warnen, das zu machen. Also so seltsam ist das. Es wird in der Serie zwar zwei, dreimal angesprochen, aber ich glaube, ohne dass man das, ohne dass man sich dessen bewusst ist, dass sie eigentlich andauernd alle Leute sieht, kommt es nicht so gut rüber. Und gerade die inneren Monologe kannst du halt nicht übersetzen, weil es im Deutschen keine Höflichkeitsform in dem Sinne gibt, sondern nur eben diese höfliche Anrede. Wie gesagt, das ist halt einfach sau seltsam. Und deswegen ist das auch eine Figur, die, wo ich sag, okay, es ist ein attraktives junges Mädchen, aber ich verstehe, warum sie nur zwei Freundinnen in der Schule hat. Weil sie halt wirklich seltsam ist. Ich meine, jetzt nochmal zu dem Ganzen insgesamt. Ich finde, die Übersetzung hat einen guten Job gemacht, weil das Ganze zu übersetzen wäre wirklich seltsam und das wäre für Leute, die Untertitel lesen, auch echt ein bisschen schwer zu lesen, weil sie würde dann ja jeden siezen, das ist so die eine Sache, aber es würde dann trotzdem nicht rüberkommen, wenn es irgendwie in innere Monologe geht oder so und die Untertitel von ihr wären halt schwer zu lesen. Deswegen finde ich alles richtig gemacht, aber es ist trotzdem ein Punkt, den man erwähnen muss, weil jetzt kommt der Bogen, es ist auch wirklich clever eingesetzt. Von dem, was ich verstanden habe. Ich bin nicht so gut, aber von dem, was ich verstanden habe, ist es wirklich clever eingesetzt. Ja, genau. Wie gesagt, dazu, an welcher Stelle es clever eingesetzt wird, später mehr.
Ja. Erstmal aus so Verlauf der ganzen Serie würde ich sagen, das wollte ich nicht vorhin erwähnen, ist ein 90er Jojo-Manga. Das heißt, da sind auch so ein paar Tropes und was weiß ich alles so drin. Und speziell merkt man schon, dass die erste Season ist natürlich auch ein bisschen Drama drin, aber da kommt es mich schon so ein bisschen noch ein bisschen dieses Comedy-Humorvolle mehr drin ist.
Ich glaube, die
Und
erste Season zielt auch mehr darauf ab, alle Charaktere vorzustellen.
ja, das ist ja eh noch was anderes. Die
Weil
Charaktere, da kommen wir noch mal.
das muss man
Uiuiui.
halt auch wirklich unterstreichen. Es gibt fucking viele
Das habe ich
Charaktere.
hier auch schon. Ich weiß doch, ich musste mal aus den WhatsApp-Nachrichten, die ich geschickt habe, so, what the fuck? Fußball hat doch schon so viele Charaktere und die führen noch mal vier neue ein und noch mal fünf neue und dann in der letzten Staffel. Lukas, ich schaffe es noch mal einen wichtigen Charakter in der letzten Staffel einzuführen, der irgendwie Auswirkungen hat. Was ist da los?
Obwohl der Charakter relativ wenig Screentime bekommen
Ja,
hat.
aber schon so ein bisschen größer war, aber das
Ja.
habe ich auch schon so, what? Beziehungsweise zwei, weil es ja auch mal, sage ich, ich sag immer nur weiße Haare. Das hat ja auch noch mal einen größeren Dings gehabt.
Ja, gut.
Ja, aber das war halt echt so, was, wieso bringt ihr noch mehr rein? Wir haben jetzt schon die 13 Tierkreise, die zwei Freundinnen, der kleine Bruder, dann irgendwie die ganzen Familiencharaktere theoretisch auch. Und ich habe
Dann
es dann
hast du
nicht
noch
mal.
die drei,
Ja.
dann hast du noch den Prinz Yuki Fanclub, der
Ja, auch
auch
noch, stimmt, die kriegt
erstmal
ja auch
aus
nochmal
drei Leuten
Entwicklung
besteht.
später. Das ist
Der
auch noch
besteht ja erstmal
sowas.
nur aus drei Leuten, dann kommen noch mal zwei Leute dazu und dann hast du den Schülerrat.
Ja.
Also
Und
es
ja auch so,
eskaliert ein
what the
bisschen.
fuck,
Es
ja.
eskaliert ein bisschen sehr. Aber ich finde, es ist eigentlich ganz gut gemacht.
Ja, passt auch. Also ich muss auch sagen, gerade bei
Weil.
Tierkreisen, weil es wäre so halb Kritikpunkt, halb okay, dass ja natürlich zum Beispiel jetzt, ich sag mal, der jetzt Frauenkleidung anzieht, ist halt so komplett unterentwickelt, aber den hätte ich auch nicht mehr
Ja,
gebraucht.
der
Das ist
kommt, glaube ich,
so.
auch nur in einer Episode richtig vor.
Dann ist er mal
Und
so vielleicht
dann
mal
am
dabei
Ende
in der
ein paar Mal.
Szene und dann am
Ja.
Schluss nochmal da und das hat mir auch gereicht. Das ist halt eher sowas, oder wie der Bruder, der vielleicht mal seine eigene Episode bekommt, aber das ist alles so, eigentlich hätte ich
Du
das
meinst
alles nicht
der
gebraucht.
Bruder
Yuki.
von Hannah oder
Von Yuki.
von Yuki?
Der auch im Tierkreis.
Ach
Ja.
ja,
Wo ich auch so,
genau.
ja, okay. Es bringt zwar, glaube ich,
Von dem
zumindest,
hätte
er bringt was für
ich
Yukis
ehrlich gesagt,
Entwicklung, aber.
von dem hätte ich ehrlich gesagt lieber ein bisschen mehr gehabt.
Okay, ja, gut. Wer ja, ganz lustig ist, verstehe ich schon, ja.
Ja, nicht
Naja.
nur deswegen, sondern auch, weil sein Ende kommt so ein bisschen, ja, nicht ganz aus dem Blauen, aber es ist eher so was, wo
Ja.
man sich dann denkt, oh, das hätte ich jetzt so nicht unbedingt erwartet.
Aber ich muss zumindest sagen, dafür, dass sie so viele Charaktere haben und zumindest man ja auch so ein paar Charaktere hat, wo man weiß, dass sie sich darauf konzentrieren, eigentlich ist es alles recht gut gehandelt, auch so zum Ende hin mit den neuen Charakteren, die eingeführt wurden, die ja auch ihre Charakterentwicklung haben und dann zu anderen Charakteren dazu beitragen und so weiter, muss ich
Ich
echt
glaube.
sagen, hat gut funktioniert. Da kann man bei anderen Serien sagen, ey, was macht ihr da? Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich mindestens zufrieden.
Ich glaube, am Ende gab es insgesamt von allen Charakteren genau eine Person, wo ich gedacht habe, oh, der Charakter-Arc ist aber noch nicht fertig. Sorry, eine lebende Person, wo ich gedacht habe, ups, der Charakter-Arc ist aber noch nicht fertig.
Ja, selbst wenn noch
Aber
eine tote Person
muss
Character
man
Arc
schon
bekommen.
mal.
Oh mein Gott.
Muss man schon mal auseinanderhalten.
Ja.
Nee, aber ja, ich weiß nicht. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich würde jedem, der so sich für das Romance-Genre interessiert, auch Fruits Basket empfehlen. Nur, ich würde wirklich empfehlen, schaut das nicht alles an einem Stück, weil das, jetzt kommen wir zum Pacing. Ich glaube, wöchentlich funktioniert es richtig gut, das Pacing. Aber wenn du es am Stück schaust, gibt es einfach Momente, wo du dir denkst, okay, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, können wir mal ein bisschen weitergehen.
Wegen so einer
Hier schläft die
Comic-Relief-Episode
ganze
oder
Geschichte ein
so?
bisschen ein.
Oder ist es eher so wegen, weil so Comic-Relief-Episoden so ein bisschen einfach so reingequetscht werden, die vielleicht nicht so beitragen zur
Nee,
Charakterentwicklung
nicht
oder?
unbedingt. Nicht unbedingt. Es gibt einfach
Okay.
ein paar Episoden, wo wirklich sehr stark ins Detail gehen, wie die Strukturen zwischen den einzelnen Charakteren funktionieren, während du eigentlich wissen willst, wie es in dieser übergreifenden Geschichte mit den Hauptcharakteren weitergeht. Ja.
Okay, würdest du es über die ganze Serie bezeichnen?
Nee,
Oder das
nee,
vielleicht
nee.
irgendwie am Anfang eher ist, in der zweiten Staffel besser, in
Das
der dritten Staffel am wenigsten oder so?
in der ersten Staffel fällt es einem noch nicht so schlimm auf, weil da werden die Charaktere erstmal alle vorgestellt.
Okay, ja, gut.
In der zweiten Staffel fällt es dann schon deutlicher auf, weil da hast du dann alle Charaktere und du weißt ungefähr, was denn ihr Punkt ist. Und dann geht es halt nicht so wirklich weiter mit ihrer Entwicklung. Also in der zweiten Staffel ist es mir wirklich negativ aufgefallen, aber nicht so negativ, dass ich jetzt gesagt hätte, unschaubar oder so. Und in der dritten Staffel ist es komplett weg. In der dritten Staffel ist wirklich, da ist durchgetaktet, da ist das Pacing super, da kommst du voran. Und es ist eher so, dass man sich irgendwie ab einem gewissen Punkt denkt, oh Gott, was soll denn jetzt noch kommen? Und dann geht's aber auch noch mal gut und dann geht's noch mal weiter, dann bewegt sich das noch mal vorwärts. Und ja, am Ende der Epilog fand ich auch von der Länge her durchaus gerechtfertigt.
Ja, es war. Okay. Dann vielleicht auch nochmal kurz für Leute, die es noch nicht gesehen haben, so als kleine Vorwarnung, beziehungsweise vielleicht auch so, damit es ein interessanter ist, auch wenn sehr viele gut aussehende Männer da sind. Es ist kein Harem, es ist eigentlich mehr oder weniger zwei Leute interessieren sich für sie, Dreiecksbeziehung könnte man so sagen. Vielleicht könnte man am Schluss noch so sagen, dass sich drei Leute für sie mehr oder weniger interessieren. Aber das war's. Das heißt, es ist nicht irgendwie, dass jetzt, nur weil die Leute gut aussehen, dass Toru jetzt ihren Harem bekommt. Sondern, ja, es ist nur so als
Ja.
Ding, weil das natürlich, was viele Leute sofort sehen, ach, das ist irgendwie einfach nur ein Harem, nur für Frauen und weil ich keine Männer mag, gucke ich mir den halt nicht an. Aber so ist es nicht. Gibt auch
Also ich
genug
weiß nicht.
weibliche Charaktere.
Gibt auch genug interessante Männer für Männer. ja.
Ja, will ich nur kurz gesagt haben, weil es ist oft genug, dass Leute einfach Fußbasket als Harem bezeichnen oder als Reverse-Harem, wie man es dann so schön sagt.
Ja, das scheint aber, es scheint aber mit der alten Adaption zusammenzuhängen, oder?
Weiß ich jetzt nicht.
Von dem, was ich gehört habe. Dass die alte Adaption eher so in Richtung
Also wenn halt Leute irgendwie Shigures,
Reverse-Harem
ja,
ging.
wenn irgendwie Leute halt Shigures Art darin verstehen, dass er irgendwie auch ein Harem-Member ist, dann kann man das gerne so machen. Aber wenn man das eher einfach so versteht als irgendein alter Mann, der sich einfach die ganze Zeit lustig macht über die Jugend, dann denkt man sich ja, okay, nee, das ist einfach nicht sein Harem-Member, ihr Leute. Hört auf bei Pixel, hört auf zu zeichnen. Tut's nicht. Falsches Ship. Ja.
Ja, der hat doch auch seinen OTP bekommen.
Ja.
So, wollen wir dann Stück für Stück durch die Staffeln gehen, beziehungsweise Staffel
Okay,
1 und
willst
2
du
besprechen
staffelmäßig
und dann
lang gehen?
Staffel.
Okay.
Also ich würd Staffel 1 und 2 gerade mal besprechen und dann für das Finale nochmal eine eigene Sektion machen.
Okay.
Einfach wegen Spoiler-teilmäßig. Wenn du nicht mehr weißt, wie Staffel 1 und 2 auseinander zu fummeln sind, dann. Oh Scheiße, ich weiß auch nicht mehr, wie.
Ja, was war zum
Ich
Beispiel der
weiß auch nicht, ich kann
Endpunkt?
auch nicht mehr die 3 unbedingt davon. Oh
Zum Beispiel vom
Gott.
Fußbasket Season 1, was war der Endpunkt, der in die zweite Staffel überging, der irgendwie so als Cliffhanger vielleicht golden hat oder als irgendwas, das große Ding?
Der Endpunkt war die wahre Form von Kyo.
Ach, war die da? Oh, okay,
Ja.
hätte ich das nicht gedacht.
Und
Aber ergibt
der
irgendwo
Endpunkt
Sinn.
von der zweiten Staffel war
Dass
das Gespräch
mich,
zwischen,
ja, genau, dass er revealed
ja,
hat, ich bin schon.
zwischen Kurino und
Haben wir gerade Spoiler gesagt?
Toru.
Haben wir gerade Spoiler gesagt?
Ja, ich denke schon.
Okay, dann sind wir Spoiler. Tut mir leid, ich will noch mal kurz wirklich wissen, Spoiler, was war.
Ja. Selbst wenn, das war vage genug, dass
Okay.
man. Glaube
Gut,
ich auf jeden
ja.
Fall.
Okay, das waren die zwei Punkte. Jetzt muss ich echt noch mal überlegen. Es war halt in der ersten Staffel, war ich natürlich das mit der Familie von Toru einmal. Dann natürlich die ersten paar Charaktere mit einmal. Ist sie das Schwein? Nee, was gibt es? Gibt es das
Eber,
Schweinewort?
Wildschwein.
Ah, doch, dann hast du richtig.
Ich muss sagen, die erste Staffel. Ich hatte ja vorher schon angefangen, die zu gucken. Wir hatten ja kurz besprochen, als das erste Mal rauskam, also 2019. Und da habe ich ja schon so ein paar Sachen gesagt, die sich auch durchgezogen haben letztendlich. Wirklich sold war ich dann in Episode 7, als sie von
Als
ihrer Familie konfrontiert wird, beziehungsweise wieder zurückziehen soll. Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt hier. Die Thematik ist so stark, die Charaktere sind so stark. Jetzt fängt es für mich richtig an, Spaß zu machen.
Okay. Ich dachte erst, als revealed wird, dass der Drache eigentlich ein Seepferdchen ist, dass du gesagt hast, oh, ich bin sold. Beste Anime aller Zeiten. Nein.
Ja, das ist natürlich so. Das ist auch so ein Charakter, wo ich gedacht habe, die Hintergrundstory, wie wichtig ist die jetzt? Ich meine, die ist sehr gut, die ist auch super erzählt. Also kann man gar nichts sagen. Aber das war dann, die Episode hat sich so ein bisschen für mich angefühlt, als, ja, wird das jetzt wirklich so super relevant? Und es gibt ja mehrere davon. Und es, nicht, dass das super relevant werden würde für den Hauptplot, aber es sind halt diese ganzen Sideplots, die so ein bisschen sich abspalten, die eigentlich echt viel Spaß machen.
Okay.
Ja.
Ja.
Ich würde gern mit dir durch die Staffeln gehen und so die Highlight-Stories von dir vielleicht mal hören und besprechen. Und ich gebe auch meine Highlight-Stories. Vielleicht ist das der beste Weg, über die Serie zu reden.
Gott. Das wird ja auch noch Highlight-Story, da muss ich überlegen. Gerade weil vieles geht ja, ist
Okay,
ja auch nicht
gut.
unbedingt eine Story so ein bisschen, sondern halt.
Ja, das
Also,
läuft halt alles weiter.
ja, was man einziges als Story bezeichnen kann, sind halt die Backgrounds, weil es meistens zusammenhängend ist und man vielleicht erst auch später so erfährt. Also sowas wie zum Beispiel Momo ist ja sehr zusammenhängend. Hattori hatten wir ja gerade eben, ist zusammenhängend.
Du meinst Momochi, oder meinst du?
Ja, genau.
Ja.
Momochi. Ich sag einfach mal, wird doch auch öfters mal als Momo bezeichnet, oder? Das ist sein Spitzname.
Eigentlich nicht, die kleine
Nicht?
Schwester ist Momo nämlich.
Ach so,
Genau
echt?
das führt nämlich dann zu Problemen.
Ach so, okay. Egal. Kagura fand ich
Aber
jetzt, ist halt typisch 90er, hat die gewalttätige Zündere, hätte ich jetzt nicht
ja,
gebraucht.
muss mit drin sein.
Ja.
Ja, da hast du recht, hätte ich auch nicht gebraucht.
Und dann gibt's halt die ganzen Sachen. Ritsu ist nicht unbedingt interessant, hat mir schon gesagt. Das war ja
Die Sache
oder
mit
eher der
Ritsu.
Frauenkleider
Ach,
trägt. Hiro ist ganz nett. Kisa ist halt einfach mega cute und muss beschützt
ja,
werden, um alle.
Hiro und Kisa, das ist eine gute Plotline auf jeden Fall. Aber auch Hatsuharu und Rin hat mir gut gefallen.
Auf jeden Fall, aber das ist ja auch schon ein bisschen länger. Wir wissen ja am Anfang nicht, wie es mit drin ist. Und das wird ja auch erst langsam aufgebaut. Ist halt immer so ein bisschen. Okay, kann man es als zusammenhängende Story bezeichnen? Das ist halt sehr viel, was man immer so langsam erfährt und wo so ein bisschen was dabei ist. Und dann läuft ja nebenher noch ein anderer Plot und so weiter.
Und ich hatte ja, als wir vor 2 Jahren drüber gesprochen haben, gesagt, dass ich die Freundin von Toru echt gut finde, also
Oh ja.
Uotani und Hanashima.
Großartig.
Und also der Plot mit Uotani, der ist ja super. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsstories da hinten rum.
Ja.
Also es ist sowohl ihr Background als auch das, was dann weiterhin passiert.
Und Saki als Charakter ist einfach fucking großartig. Man bräuchte einfach eine Saki in jedem anderen Anime. Das würde es einfach besser machen. Das würde es objektiv einfach
Ja,
immer besser machen.
ja. Und Hanachima mit ihrer ganzen Familie ist halt, ja, einfach super.
Okay.
Also, ich meine auch die Nummer mit ihrem Bruder und alles, was sonst so passiert. Ich meine,
Die Eltern sind auch
ich will
so
jetzt
geil, weil
nicht
es
in
halt
den
einfach darum.
Hintergrund gehen. Das ist halt auch so ein bisschen doof. Am Ende von der ersten Staffel wird der Hintergrund von Uotani erklärt und am Anfang von der zweiten Staffel von Hanachima. Und das ist ja so genau die Grenze zwischen den zwei Staffeln und wegen den Spoilerteilen ist dann vielleicht nicht so geil. Naja, egal.
Hä, sie sind doch jetzt im Spoiler-Teil, oder?
Ja, stimmt.
Weil ich weil wie du gerade. War eben gerade schon so, okay, ist er sich gerade
Okay,
unsicher, dass wir
okay,
einen
okay,
Spoiler-Teil sehen?
okay,
Oder will er
okay.
jetzt gerade nur nicht irgendwie final irgendwas verraten, weil Leute vielleicht von der ersten und zweiten Season zuhören?
Ja, gut, stimmt. Final ist dann. Ja, ich
Ja,
sag nichts mehr, ich sag
darum
gar
habe ich
nichts mehr.
gesagt, dass auch das so geil ist, dass einfach Sakis Eltern sind einfach ganz normal. Das ist einfach, dass sie einfach so
Ja,
zwei Kinder
ja.
haben, die haben mega die Gruft sind mit irgendwie Spezialfähigkeiten.
Ja.
Und es ist einfach so großartig. Das ist einfach so mega.
Und auch die Folge zwischen Hanajima und den Mean Girls mit Motoko und so weiter. Das ist so fantastisch. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsepisode von allen.
Es gibt auf jeden Fall so, so viel Gutes. Es ist halt die Frage. Das ist halt das Ding. Wie willst du jetzt, du hast ja gesagt, eigentlich willst du jetzt kurz sagen, was die Lieblingssachen sind, wie es vorgeht. Wir haben ja zumindest in der zweiten Staffel ist es mit dem
Ja,
Strandhaus, ne?
weil chronologisch das Ganze zu beschreiben, ist halt einfach
Langweilig, ja.
super schwer.
Wir haben halt
Ah
dann
ja,
irgendwie
das
so der.
Strandhaus ist in der zweiten Staffel gewesen, genau. Wo man
Ja.
dann auch das erste Mal Kureno trifft und ja.
Und natürlich unsere Antagonistin. Was auch irgendwie
Jetzt
so,
hast
ist
du
jetzt
aber
nicht.
gespoilert.
Ja, ist ein Spoiler, ist kein Spoiler, weil ich habe von Anfang an gedacht, dass es eigentlich eine Frau ist. Ich habe eigentlich nie
Ja,
gedacht, dass es irgendwie ein Mann
um ehrlich
ist.
zu sein, als das revealed wurde, wollte ich dir eigentlich auch schon schreiben, weil ich gedacht habe, hä, natürlich ist das eine Frau, anders macht die ganze Prämisse doch gar keinen Sinn.
Ja, ich weiß, ich habe nur
Also es
gedacht,
ist einfach
so,
thematisch
weiß ich nicht.
super sinnvoll, dass sie eine Frau ist und alles
Ja.
andere ist eigentlich Quatsch.
Ich habe halt nur gedacht, bin ich jetzt halt nicht so sexistisch genug, dass ich mir denke, dass Leute immer anzug können, halt nur Männer sein, so ungefähr, oder halt mit Shirt oder so, muss ich da nochmal mich überdenken, dass ich vielleicht nochmal mir eher in Geschlechterrollen denken muss. Aber das ist halt so, ja, okay. Also so Reveal kam. Das Problem ist halt bei so einer Adaption, es kann im Manga natürlich ein bisschen besser sein, erstmal, weil vielleicht auch da Arzt da ein bisschen anders noch ein Ticken war oder so. Aber
Stimmen
die
halt auch,
Stimme,
ne?
genau, das ist halt das Problem. Darum denken wir alle auch, dass einfach in Hoseki no Kuni, in Land of Lustrous, eigentlich alle Edelsteine weiblich sind, weil die sich halt weiblich anhören. Ist dann nun mal so. Kann man halt nichts machen. Zumindest, ja, Akito hört sich leicht, ja, könnte man vielleicht Teenager so ein bisschen männlich anhören, aber größtenteils ist für mich trotzdem noch weiblich gewesen. Darum war das so ein bisschen so, okay. Ist irgendwie so. Gut. Nee, aber wir haben ja dann
Ja, ich wollte auch
zumindest.
noch kurz was
Ja,
sagen,
okay, du
wegen,
kannst noch mal.
weil wir gerade bei Akito noch waren, also bei der Matriarchin der Soma-Familie. In Staffel 1, ziemlich genau in der Mitte, tritt sie zum ersten Mal auf. Und das fand ich so genial. Also da tritt sie zum ersten Mal persönlich und nicht in Flashbacks auf. Weil wir haben zu dem Zeitpunkt sie immer als wirklich, ja, fast schon böse, aus einfach weil sie böse sein möchte und sehr kontrollsüchtig erlebt. In diesen ganzen Flashbacks, in allem, was uns erzählt wurde. Und dann trifft sie zum ersten Mal auf Toru. Und das ist auch das erste Mal, dass wir sie in Person sehen.
War das in der Schule?
Genau. Und sie ist total nett und redet mit Toru und die verstehen sich scheinbar echt gut. Und ich habe schon gedacht, oh, es ist egal zu welchem Drama das führt, das ist so eine gute Charakterisierung von A, einem Antagonisten, und von B, eben Leuten, die häusliche Gewalt ausüben. Egal ob jetzt psychologisch oder physikalisch, weil nach außen hin perfekte Familie und alles ist super und alle sind nett und, ne? Und im Hinterzimmer dann die Kontrollsucht, die Auseinandersetzungen, die ja, das aus dem Ruder laufen von allem. Ja, deswegen fand ich das schon mal richtig genial. Und vor allem, als es dann aufgelöst wird, wenn sie wieder im Auto sitzt und sagt, ja, vor dieser, wie hat sie gesagt, vor dieser dummen Heuschrecke oder so, oder nicht Heuschrecke, egal, ist ja eh alles übersetzt. Vor dieser dummen Vogelscheuche, genau.
Ja. Gegeben,
Brauchen wir
richtiger
keine Angst
Burn.
haben und so. Das, oh, es ist so gut, weil da siehst du halt auch noch mal, sie ist nicht nett, sie ist eben so gemein und sie ist eben so kontrollsüchtig und sie kontrolliert halt das Bild, was die Soma-Familie nach außen abgibt, während sie hintenrum halt wirklich böse ist. Und das ist so gut gemacht. Und da habe ich auch wirklich gedacht, also vom Writing her fantastisch. Besser kannst du es nicht mehr machen.
Ja. Ich wäre jetzt halt eigentlich, ich glaube, es ist besser, wenn man so ein bisschen, also an Highlight-Szenen ist echt so, in den ersten zwei Staffeln muss ich mich echt dran erinnern. Du hast ja
Okay,
schon
ja, das
erwähnt
ist ein
einmal,
bisschen
dass
schwierig.
die Szene, das ganze, die Spielaufführung, das ganze Theaterstück,
Ja,
kann
das
ich mich
ist
erinnern, dass da irgendeine Szene richtig gut war, die ich gut fand.
ziemlich am Ende von Staffel 2. Ich fand das ganze Theaterstück ziemlich gut, weil das nochmal so ein bisschen die Thematik auf den Punkt gebracht hat. Und auch, ja, durchaus gut geschrieben war, weil das ist eben Aschenputtel mit so einem bisschen dem Twist, dass Aschenputtel eigentlich in Anführungszeichen keinen Mann braucht. Und entsprechend dann auch so auftritt, auf der Party halt am Buffet steht und keine Lust hat und auch nicht die Class-Schuhe, sondern eben Arbeitsstiefel anhat und alles. Das ist so gut. Vor allem auch dieses Rausschneiden von der Magie mehr oder weniger, weil in dem Stück bekommt sie halt das Kleid von den Dorfbewohnern, die ihr das anbieten, weil sie immer so nett ist und ihnen Sachen gibt und ihnen hilft und so, was prinzipiell einfach so viel besser ist als das klassische Märchen, weil du kannst diese ganze Magie wegschieben und sagen, okay, sie hat es in dem Fall einfach, weil sie es verdient hat, weil sie eben mit den Leuten gut kann, was ja die Stiefschwester dann nicht kann. Obwohl die Stiefschwester hier natürlich auch irgendwie super nett ist, was auch irgendwie ganz cool ist. Naja, also generell dieses ganze Stück, diese ganze Aufführung war super. Und vielleicht dachtest du an an das Schauspiel von Uotani als Kumpel vom Prinz?
Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich meinte es schon irgendwas auch emotionalmäßiges, nicht unbedingt Kombi-lustig oder so.
Mhm. Ah, okay.
Ich kann halt auch sagen zumindest, dass halt super viel natürlich die Familienhintergründe, weil die einfach sehr realistisch selbst mit irgendwie vielleicht ein bisschen magischen Elementen oder dem Element, dass es halt wäre natürlich im Japanischen vielleicht auch durch die Clan-Struktur, hast du ja schon gesagt, auch ein bisschen anders ist, aber halt mit, dass irgendwie jetzt was Besonderes geboren ist, aber nicht Erwartungen erfüllt oder ähnliches. Da haben wir dann einmal von, was haben wir denn überhaupt alles?
Ja, im Schülerrat werden ja dann auch nochmal zwei Charaktere
ja, das eingeführt, ist auch noch mal,
die da
was alles super gut funktioniert. Und natürlich dann immer auch öfters mal entweder die bittersüßen Momente oder die glücklichen Momente, die dann nach dem Arc, nachdem Sachen überwunden wurden, wie zum Beispiel, dass Hattori dann seine Ex-Frau sieht, wie sie glücklich ist oder mitbekommt, wie sie glücklich ist. Und so Zeugs halt ist halt immer so das Highlight nochmal so nach den Tiefschlägen.
So ein bisschen möglichen. Der Stich ins Herz.
Ja, oder halt natürlich glücklich, wie was speziell im Final natürlich am meisten war, aber auch schon vorher hatten wir schon oft, dass Charaktere dann abgeschlossen haben mit ihrem Trauma oder so.
Mhm.
Beziehungsweise mit den Dingen, die passiert sind. Genau, das ist halt immer so schon das Highlight gewesen, wo er dann leicht immer Gänsehaut bekommen hat, gerade wenn es dann nochmal in den Ending-Song oder so geht, wo ich gerade den Sayonara-Song aus Staffel 2 müsste, glaube ich, gewesen sein, die finde ich mega gut, richtig gut. Und da können wir auch mal gleich drüber reden, über die IDs und OPs dann irgendwann mal heute noch.
Ja, sind die, fand ich, dabei. Die fand ich prinzipiell echt gut, aber ich habe, glaube ich, jeden nur einmal gesehen.
Okay, hast also, dann sofort geskippt, um Zeit zu sparen.
Ja, du, wie gesagt, 63 Episoden
ja
in,
okay,
in 2 Wochen ist echt ein bisschen schwierig. Ja. Aber prinzipiell haben mir die eigentlich immer gefallen. Also wie gesagt, immer nur einmal geguckt, aber prinzipiell waren die gut.
Ja,
jetzt muss ich gerade noch überlegen, gibt es in den ersten beiden Staffeln noch was, was ich wirklich erwähnen will? Natürlich das Ende von der ersten Staffel, dass man sieht, dass die Katze eben in Wahrheit eben okay. Monster ist.
Ja.
Wo ich, was am Ende passt es noch ganz gut rein und es wird ganz gut, es passt ganz gut zusammen, aber da habe ich auch gedacht, oh, muss das sein?
Ja, da kommen wir noch das später dazu mit so ein paar Sachen, die irgendwie so anscheinend nicht so ganz ausgearbeitet wurden, so ein bisschen so, okay. Da kommen wir aber nochmal, da habe ich noch ein paar Sachen auf einmal.
Thematisch passt es schon irgendwie rein, aber ja.
Okay,
machen wir. Hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Ja, hast du noch was?
Vor allem, weil auch gerade diese Gebetskette wird am Ende als Symbol ganz schön ja doppeldeutig belegt, was ein bisschen dann am Ende scheiße funktioniert. Aber da erzähle ich dann später, wenn wir soweit sind, was dazu. Ansonsten fällt mir eigentlich nicht mehr so viel ein. Hast du noch was zu Staffel 1 und 2?
Ich weiß halt nicht. Immer ist es so ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich habe ja schon so Sachen. Ich hätte jetzt einfach so gesagt, zum Beispiel, dass halt Charaktere, ich finde halt Kisa einfach mega gut. Ich finde selbst Hiro am Anfang ganz lustig mit seinem Ding, dass er einfach nur ein Klugscheißer ist. Und es ist ja auch besser so entwickelt.
Ja. Das ist auch sowas, wo das ganz tief mit reinspielt, dass Toru immer so höflich redet.
Ja, darum hast du ja gesagt, dass selbst sie anspricht.
Selbst die Kinder halt. Und in dem Fall halt Hiro, der sowieso sich für was Besseres hält und sie dann halt auch wirklich absolut degradiert in der ersten Szene, wo die zusammen auftreten, was ich richtig, richtig fies fand.
Ja. Da halt Momiji ist halt einfach mega hart traurig. Das macht einen immer so, gerade auch selbst den Abschluss am Anfang ist halt einfach so.
Da muss ich dann auch in der dritten Staffel, wenn wir zu seinem Abschluss kommen, noch was zur Übersetzung sagen.
Ja, darum, Hattori, habe ich ja schon gesagt, fand ich eigentlich echt cool, gerade weil es auch eine der ersten Backstories ist, wo wir das erfahren haben. Ich glaube, es war sogar vor Momiji, gell? Momiji. Und natürlich, dass Momiji deutsch ist,
das
in Anführungsstrichen.
Ach so, ja, das ist auch sowas. das macht er zum Glück in der dritten Staffel nicht mehr, aber immer, wenn er deutsch redet, denke ich so, hä, was hat er gerade gesagt?
Guten Tag.
Schlimmes Deutsch. Das ist richtig schlimmes Deutsch. Vor allem, wenn es dann irgendwie über guten Tag und Danke hinausgeht, ist irgendwie, oh. Naja.
Ja. Dann mach's mal auch einfach. Ja. Okay, zumindest dem Yukis Bruder kann man erst dann so sagen, weil er ist eigentlich nur wichtig für Yuki. Er selbst ist ja
nur höchstens. Ich mag aber auch seine Side-Story, auch dieses, dass er einfach etwas schaffen will und gerade das Nähen ist ihm halt in die Hände gefallen und dass er halt daraus eine Karriere gemacht hat, das finde ich sehr beeindruckend, finde ich. War auch in dem Fall ein bisschen wichtig, sowas zu zeigen, dass eben Leute, die sich von der Soma-Familie abspalten, trotzdem irgendwie was erreichen können. Ich finde auch generell das Quartett zwischen Shigure, Ayame, Hattori und Kureno immer ganz gut.
Ja. Ich find's ein weil bisschen
die halt einfach so gut zusammenspielen.
Ja, ich finde es halt ein bisschen schade, dass halt Kagura die Figur ist, die halt benutzt wird, um Kyo charakterlich weiterhin zu entwickeln oder Backstory und alles möglich zu machen, weil ich halt sie nicht so nice finde.
Ich finde es ein bisschen schade, dass sie ist halt so ein bisschen unterentwickelt einfach. Ja. Sie hat halt so dieses eine Ding, ja, Tsundere und bekommt halt sonst gar nichts. Was mit den stark entwickelten Charakteren, die es sonst so gibt, gar nicht so gut zusammenspielt, wenn du mich fragst.
Ja, und auch dadurch, dass sie ja theoretisch am Schluss immer noch ihre Neid ausspielen muss, weil das ja ihre Charaktereigenschaft ist, halt dann auch nicht interessant. Ist einfach nur so. Okay. Ja. Dann natürlich das Highlight in der ersten
Staffel. Ihr Charakter-Arc ist ja damit klarzukommen. Und dass sie es dann am Ende nochmal ausspielen muss, weil das halt das Einzige ist, was dieser Charakter hat. Das ist halt sehr traurig, auf eine traurige Art.
Ja, was wir dann auf jeden Fall halt haben.
Ich bin ein Virtuose mit den Wörtern, ich weiß, danke.
Als Highlight ist natürlich der Name-Drop. Fruits Basket. Sie haben es gesagt.
Ja, aber auch wo der Titel herkommt, das fand ich eher so, ich meine, das passt schon irgendwie, aber.
Da kommen wir gleich, wir dann später noch dazu, weil das, ich habe da so eine Meinung, wo ich auch schon ein bisschen am Anfang gleich drauf eingegangen bin. Das bringe ich dann nochmal gut in Analyse von mich rein, Lukas, aber da werden wir dann noch dazu kommen. Behalte es im Kopf. Wir haben ja dann Ende der zweiten Staffel, die einmal den Schülerrat dazu bekommen, oder?
Das war schon am Anfang? Das war schon in der Mitte
von der zweiten Staffel. Okay, das war schon in der Mitte so. Was halt.
Das ist ein bisschen.
Ja, ist Machis Entwicklung im Hintergrund, war das auch schon in der zweiten Staffel oder kommt es erst in der dritten?
Das kommt erst in der dritten.
Okay.
Aber ich finde der Schülerrat hat in der zweiten Staffel, glaube ich, nur ein oder maximal zwei Folgen. Und da wird schon ein ordentliches Fundament gelegt. Vor allem, was ich so gut fand, ist, dass das eigentlich ein Produkt dessen ist, dass sich Yuki als Charakter weiterentwickelt hat. Weil er wollte ja explizit nicht Schülerratpräsident werden. Allerdings durch seine Erlebnisse aus den, ja, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 20 Folgen oder so, haben ihn eben so weit gebracht, dass er sagt, hey, es ist eine Herausforderung, der möchte ich mich stellen und daran kann ich wachsen. Das fand ich gut. Ich mag sowas immer. Wenn eben so ein Character-Arc direkt mit einer neuen Herausforderung abgeschlossen wird. Vor allem, wenn wir in der Mitte von irgendeiner Serie sind.
Ja. Dann haben wir natürlich das ganze Akito-Zeug in der zweiten Staffel. War der Reveal auch schon in der zweiten Staffel, ja, oder?
Erst ganz am Ende.
Ja, wo auch schon so was, aber eigentlich, ne. Der fette Reveal war natürlich, dass dann die Bände, ich weiß nicht mehr, wie wir es genannt im Deutschen, die, wird das Band genannt? Das Band zerbricht.
Verbindung wird es im Deutschen, glaube
Okay,
ich,
einfach
einfach
nur die
nur genannt.
Verbindung, das
Also es hat
Band
keinen sprechenden Namen
geht
irgendwie.
automatisch anscheinend weg. Und Kurino war halt der Erste. Und dass er wirklich dann nur aus Mitleid und Pflichtbewusstsein dann über Akito geblieben ist, was schon sehr eine
Ja.
starke Szene war. Die ganze Szene am Schluss mit Toro und so weiter und dass Rin auch im Hintergrund gesehen hatte und alles Mögliche und der Hintergrund, den man dann auch, also
Das
klein
glaube ich.
Akito gesehen hat und sowas. Huiuiui, war schon
Das
sehr
ist, glaube ich,
stark.
eine der besten Dialogszenen in der Serie. Und wie ich vorhin schon angemerkt habe, es gibt wirklich ein paar echt gute
Ja,
Dialogszenen.
wie gesagt, das ganz alle, ich finde halt die meisten Drama- und Familiendramenszenen sind halt einfach so gut. Die sind einfach dieses Beklemmende, dass erstmal das meistens auch noch einfach nur Kinder involviert, die können ja auch nichts unbedingt dafür, was halt auch noch schrecklich ist. Und das ganze psychologische, beziehungsweise natürlich auch gewalttätige, das gab es ja auch. Das ist ja nicht nur psychologisch, sondern wirklich auch noch, dass verletzt werden, Kinder verletzt werden,
Obwohl natürlich der
Teenager, Erwachsene.
psychologische Terror in so gut wie jeder Hintergrundgeschichte
Mit
ist,
dabei ist,
während
ja.
das Physikalische ja dann doch eher häufig auf die Somas beschränkt ist.
Ja, natürlich, du hast schon gesagt, dass Hatsuharu und Rins Relationship ist ja auch noch sehr schön. Ist nett, wie es ganz abgelaufen ist.
Ja, ich
Da
muss auch
weiß ich nicht,
sagen,
Hintergrund. War bei Hatsuharu war da was, außer dass er natürlich einen anderen Tierkreismitglied verliebt ist. War da sonst noch was, Hintergrund?
ja, er spielt halt eine wichtige Rolle für Yukis Hintergrundgeschichte und ich
Ja,
glaube
okay.
auch für
Ach, stimmt.
Kyos. Ich finde
Stimmt,
auch,
ja.
Hatsuharu ist als Charakter einfach sehr, sehr cool. Er tritt zwar nicht so häufig in der Intensität auf, wo du wirklich seinen Charakter siehst, aber als komedischer Effekt, dass er
Ja.
eben auf der einen Seite sehr schüchtern ist und eigentlich eher so der Ja-Sager ist, eher so, ja, können wir machen, ja, da helfe ich dir oder so. Und dann, wenn du ihn halt aber wirklich nervst, also wenn du es zu weit treibst, dass er dann halt auch wirklich einfach 5 Minuten dich komplett runter macht. Es ist ein bisschen schade, dass es in der dritten Staffel ein bisschen gefehlt hat.
Ja,
Vor
er
allem durch
bringt
das, dass
aber
es halt
schon immer noch
so
echt gute
intensiv
Sprüche.
eingeführt ist als White und Black und so.
Ja.
Und ich glaube, es gibt, glaube ich, nur 3 oder 4 Szenen, wo es wirklich angewendet wird. Das ist halt, ja gut, wir können uns auf der einen Seite nicht über so Klischees und Running Gags wie Kagura beschweren und auf der anderen Seite sagen, hier ist es ein bisschen zu selten gewesen. Aber man hätte vielleicht 1 oder 2 Szenen, wo Kagura irgendwie durch die Papiertür boxt, entfernen können und dafür ein bisschen mehr Hatsuharu zeigen können, aber
Ja,
naja.
Mann. Wie gesagt, also die Sprüche, die jemand brachte, hat auf jeden Fall echt gut. Also die haben einfach gezündet, muss man auch immer sagen. Die haben eigentlich fast immer
Ja.
gezündet. Aber gut, wir haben jetzt natürlich dann Toro, Kyo und Yuki als deren Charakterentwicklung, wie das Ganze ist, noch nicht gemacht, weil natürlich
Obwohl.
das alles jetzt in Fruits Basket Final in der dritten Staffel zusammenführt. Und natürlich auch Akito
Genau.
als Charakter. Weil sie ja jetzt auch mehr oder weniger der Charakter ist, der auch zu diesen drei sehr wichtig ist, wie sie sich entwickelt. Können wir nämlich
Genau.
da alles zusammenbringen.
Akito ist halt vor allem die Person, die für die komplette Soma-Familie wichtig ist. Alles, was in der Soma-Familie passiert, passiert halt entweder wegen ihr oder nur, weil sie es erlaubt oder so.
Gut,
Das muss man
dann.
halt auch so sagen.
Wir kommen
Dann
auf den
spoilert halt dritte
Cliffhanger.
Staffel.
Ja, wir kommen auf den Cliffhanger, dass das Band sich schon gelöst hat von Kurono. Und jetzt
Ja,
natürlich, ja,
ja.
die wichtigste
Nee,
Charakterentwicklung in der dritten
das.
Staffel. Motoko. Das war einer der Mitglieder vom Yuki Fanclub.
Findest
Ich war
du? Findest du, das
überrascht
ist die
einfach, dass
wichtige
sie wirklich.
Entwicklung?
Das war eine halbe Folge, oder? Die sie irgendwie darauf verbracht haben. Ich
Ja,
so, oh.
ich fand nicht unbedingt, dass es die wichtigste Entwicklung ist, aber ich fand es so gut, es mal zu sehen, weil oft wird gerade in so Medien, die sich eher an junge Frauen richten, so der Bully-Charakter nie irgendwie aufgelöst. Der darf eigentlich nie was dazulernen. Und sie übernimmt ja so ein bisschen die Rolle. Sie ist schon so das Mean Girl, aber jetzt nicht super schlimm. Aber wichtig ist halt an der Stelle, dass sie was dazugelernt hat, dass sie eben ihr, in Anführungszeichen, Highschool-Crush losgelassen hat. Und das siehst du halt so selten. Und es ist
Ja.
eigentlich so eine wichtige Charakterentwicklung, die vor allem sehr viele Menschen durchmachen müssen. Weil, sind wir mal ehrlich, es gibt immer so auf der Oberstufe oder auch auf der Mittelstufe so die eine Person im Jahrgang, wo alle sagen, oh, also der, ja. Und es können nicht alle immer den einen abbekommen, ne? Beziehungsweise es gibt in der Regel so zwei oder drei, aber es konzentriert sich halt schon eher,
Ja.
so zumindest meiner Wahrnehmung nach.
Dann haben wir den letzten neuen Charakter, glaube ich, der irgendwie eine Rolle spielt mit Ren, was Akitos Mutter ist. Und jetzt will ich mal kurz so ein bisschen Akito so langsam mal abhandeln, weil wir haben jetzt sie, wir haben dann den Vater, der ja das vorige Oberhaupt war, aber anscheinend ein bisschen krank. Und wie das natürlich alles mit reingespielt. Ich habe erstmal auch schon so, bam, Shigure hat mit Ren geschlafen. So, okay, es ergibt Sinn, weil Akito deswegen halt die Frauen der Tierkreise halt nicht mag. Und dann mit Rin, der Backstory, ergibt es dann irgendwo Sinn. Ist okay, weil sie hat runtergeschubst, weil sie halt gedacht hat, ey, Frauen sind nur so und so.
Ja,
Ja, aber es war schon ein bisschen so.
wobei ich halt sagen muss, ich finde Akito als Mensch natürlich moralisch nicht gut, aber als Figur ist das, glaube ich, die stärkste Figur, die wir hier haben, weil sie halt auch thematisch alles repräsentiert. Sie repräsentiert so ein bisschen die Mutter für alle Tierkreiszeichen, auch wenn sie natürlich faktisch nicht die Mutter von allen ist. Sie symbolisiert so ein bisschen diese Großfamilie, diesen Clan. Sie symbolisiert auch die Tradition, die ja weitergegeben wurde an sie. Und auch so mit diesem Nachdruck, dass sie als Mann erzogen werden soll, um eben der Patriarch der Familie zu werden. Natürlich entsprechend durch das, dass sie dann doch eine Frau ist, wurde sie ja dann doch eher zur Matriarchin mit charakteristischen Sachen, die eben nur bei einer Frau auftauchen.
Das muss ich kurz
Oder
mal
willst du mir
fragen.
da widersprechen?
Also, weshalb wollte jetzt Ren, dass sie unbedingt als Mann aufwächst? Ich habe es nicht gecheckt. Sie war natürlich mega neidisch auf ihr
Genau,
Kind,
das ist.
weil sie halt ihren Mann so geliebt hatte und er ihr natürlich, weil sie jetzt besonders ist, weil sie die Göttin ist, der Gott, der geboren wurde, Kami.
Moment.
Und aber ich habe null gecheckt, weshalb der Vater. Also weshalb
Nee,
als
die
Mann.
Mutter wollte.
Ja,
Ach so,
ich meine ja,
ja, okay.
ich habe nur gecheckt, wieso
Ja,
sie jetzt
das.
als Mann, einfach nur so, weil sie dann
Ja,
weiß, dass halt
ich
die
glaube, ich kann
Tochter
das
darunter
erklären.
leidet, dass es einfach komplett sie dann zerstört, psychologisch oder so.
Also in der Serie wurde ja gesagt, dass das wegen der Erbfrage so gemacht werden soll.
Das finde ich immer noch
Was
dumm.
natürlich, es ist eine durchaus dumme Beschreibung. Aber es passt ja auch so thematisch rein, dass eben Akito, ja, lass mich doch mal kurz
Okay.
ausreden,
Gut,
dass
gut.
eben Akito schon das Produkt dessen ist, was sie später verkörpert, eben auch diese Tradition, diese teilweise auch echt dumme Tradition, die sie aber fortführen möchte, auch wenn sie selbst darunter gelitten hat. Das finde ich schon thematisch, passt es irgendwie zusammen. Vor allem, das passt ja dann auch durch das, dass sie in dem Moment, wo jemand ihr sagt, hey, es muss nicht so sein, und sie davon überzeugt, dass dann auch so ein bisschen alles für sie zusammenbricht und sie ihren Standpunkt ändert. Also ich finde das schon sinnvoll, dass sie eben ein Produkt der Tradition ist, die sie selbst weiter durchdrücken möchte.
Ich fand es nämlich so komisch, weil wir haben hier immer noch die Person, das ist nämlich die personifizierte Soma-Tradition, die ältere Dame, die ja auch großen Teil dann zu Akitos psychologischen Breakdown beiträgt, indem sie ja auch einfach Akito in den Himmel lobt und Akito hat alles recht und ich mache alles dafür und
Genau.
sich am Schluss noch so rausredet, sie kann sich ändern, Bitch, als ob. Und ist sie damit jetzt einverstanden? Hat man das immer schon so gemacht? Weil ich hab's eben. Weil anscheinend, man macht das ja nicht
Was genau
unbedingt, wenn der
meinst du?
Gott sich als Frau wiedergebärt oder wiedergeboren
Ja,
wird und dann
dann
als
wird
Mann
noch mal.
ausgezeichnet wird. Das wird nicht unbedingt so gemacht. Das ist jetzt einfach nur, weil anscheinend. Weil es ja. Die alte Frau
Gut,
muss doch
das ist
merken,
so ein
dass Ren
bisschen.
das jetzt nur macht, um halt hier eins auszuwischen. Und dann müssen die sich doch einfach widersetzen und sagen, ey, Akito, Gott ist unser Oberhaupt, was machst du für eine Scheiße? Und die haben die ja auch mehr oder weniger schon so ein bisschen vertrieben, sie hat sich ja dann auch abgewandt von Akito.
Was du ja schon gesagt hast, diese alte Frau ist eben die Personifikation dieser Tradition und diese Tradition kann eigentlich nicht zulassen, dass der Gott eine Frau ist, oder? So habe ich es verstanden.
Ist das zumindest, so? Ich glaube nämlich nicht.
Also,
ich glaube,
also
es ist egal.
Nicht im,
ich glaube, Irene hat sich das einfach nur ausgedacht, weshalb auch immer. Deswegen
nicht im Kontext nicht der Geschichte, aber eben im Kontext, dass die Tradition der Soma-Familie natürlich für die Gesamttradition, dieses traditionelle Familienbild steht. So hatte ich das verstanden.
Okay, eben, das kann ich eher verstehen.
Dass es eher eine thematische Begründung hat als eine Story-Begründung. Okay.
Aber ich fand es halt komisch, dass halt die ältere Frau sich nicht dagegen gewehrt hat, dass man muss doch einfach merken,
haben wir auch aneinander vorbeigeredet.
Dass sowas Dummes einfach ist, dass sie doch merken muss, dass eigentlich ist es nicht gut, wenn man irgendwie ein Mädchen als Junge erzieht, ohne zu wissen, ob sie überhaupt als Junge erzogen werden will, so ungefähr. Ja. Und die Frau dann natürlich, also die ältere Dame, dann einfach so sagen würde, so Bitch-Slap, was sie ja schon die ganze Zeit macht, so ey, Ren, du bist nur die Frau von links und jetzt die Mutter von Gott, aber du hast eigentlich nichts zu sagen. Was ja auch so ein bisschen passiert und sich ja am Schluss zerstritten hat. Darum, das hat für mich nicht so ganz Sinn ergeben. Und natürlich dann nach einer Zeit, weil Akito natürlich so erzogen wurde, ist natürlich psychologisch alles ein bisschen kaputti. Und dann wahrscheinlich hat sie sich auch damit abgefunden. Ja, man muss auch so sagen, sie ist ja komplett einfach psychologisch zerstört. Also nicht normal.
Ich hätte so gerne eine Diagnose von dir als Psychologe, wo du dann einfach schreibst, da ist psychisch alles so ein bisschen kaputti.
Ja, und dass sie sich
mit entweder so einer unlesbaren Ärzteunterschrift
dran gewöhnt hat oder es jetzt halt so sieht, vielleicht auch mit dem Ganzen als Strafe, nicht als Strafe oder halt mit der Mutter, wie auch immer. Ist jetzt halt so. Darum, ich war mir nicht mehr sicher. Ich kann auch sein, dass ich einfach ein Detail vergessen habe. Du hast halt früher oder neuer geschaut. Vielleicht hatte ich da irgendwas wieder. Das ist jetzt ja auch schon
zwei Monate. Wie gesagt, für mich ist halt auch so ein bisschen der Punkt, an dem Punkt habe ich halt auch viele Sachen als thematisches Sinnbild gesehen. Einfach, weil das schon sehr offensichtlich gemacht wurde.
Okay. Ja, aber für mich
ist offensichtlich. Was natürlich so ein paar Plotholes so ein bisschen offen lässt, wo man dann denkt, ja, okay, das ist halt thematisch sinnvoll, im Kontext der Geschichte vielleicht eher weniger.
Das fand ich so ein bisschen komisch,
Aber genau wegen diesen Thematiken, lass uns mal, oder bist du mit Akito fertig?
Ja, ich weiß nicht, wie fandest du es denn, dass sie jetzt eine mehr oder weniger Redemption-Arc bekommen hat?
Ja, das fand ich richtig gut.
Okay.
Weil es ist so ein bisschen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, sie symbolisiert eben nicht nur die Tradition, sondern eben auch die Mutter der Tierkreiszeichen in, wie gesagt, thematischer Sicht. Und deswegen ist auch so dieses Lösen des Fluchs ja eher thematisch so dieses Weggehen vom Elternhaus, dieses in die Welt rausziehen, woanders hinziehen, sowas. Ne? Und deswegen finde ich das eigentlich sehr cool, von einem thematischen Standpunkt, dass eben die kontrollsüchtige Mutter sich auch ändern kann und dass es dann auch einen Kontakt mit den Kindern und eine gute Beziehung mit den Kindern geben kann. Das ist eine sehr hoffnungsvoller Ausblick auf die Welt. Deswegen fand ich das auch echt schön.
Ja, und gerade dafür, dass es ja auch nicht unbedingt ihre Schuld war, dass sie so erzogen wurde, solche psychischen Probleme bereitet wurde und nie was genau, auch von außen gemacht wurde, um sie aufzuhalten. Produkt
dieser Tradition ist.
Ja. Ist halt dann, dass dann halt am Schluss versucht wird, selbst auch wenn sie so etwas so strafrechtlich Relevantes gemacht hat, man sagen kann, okay,
ja gut,
in Ordnung, aber ist okay, aber zumindest Rehabilitation wird ja theoretisch sogar gemacht. Das heißt, ich kann sogar jetzt verstehen, wenn jetzt so das Ergebnis, wenn es so eine Person in Wirklichkeit geben würde und man jetzt auf einmal so den Fall nochmal so aufklären würde, auf hinten würde ich sogar sagen, wäre okay, dass man sie nicht ins Gefängnis tut, weil sie ja rehabilitiert ist und theoretisch auch ihre Strafe vielleicht so ein bisschen abgehabt hat.
Ich weiß nicht. Natürlich. Jemand mit einem Messer angreifen ist schon ein dick Move. aber ich fand, da ist auch nochmal eine sehr mächtige Szene, nachdem Akito sich im Prinzip mit Toru befreundet hat und nachdem die beiden, nachdem Toru ihr im Prinzip durch ihren Character-Arc geholfen hat und sich den da an der Klippe und Toru stürzt, dass Shigure als erster Gedanke dann Akito fragt, ja, hast du sie gestoßen? Als Akito sagt, hey, sie ist gestürzt, wir müssen ihr helfen. Und das ist halt so, es muss auch richtig heftig für Akito gewesen sein, weil Shigure ist ja so die Person, die sie beeindrucken möchte, die sie auf ihrer Seite halten möchte, und dann von dieser Person in dem Moment das gesagt zu bekommen, ich glaube, da reflektiert man dann auch erstmal so richtig, ja gut, ich bin wohl echt ein schlechter Mensch. Und ich glaube, das hat auch noch mal ein gutes Stück weitergeholfen. Das fand ich auch als charakterisierender Moment echt, echt gut umgesetzt. Ja,
und insgesamt, ihre manischen Phasen sind auch immer ein Highlight, muss man auch immer sagen. Mhm. Macht natürlich auch dann immer einen aus, so, ach, du bist so ein Arschloch, du bist so scheiße. Aber hat ja einen Zweck.
Ja.
Genau.
Wie gesagt, also Akito, wirklich, wirklich guter Charakter, wirklich stark geschrieben.
Ja. Dann, ich würde jetzt erstmal Kyos Charakter nehmen, oder?
Also jetzt mal ganz ehrlich, ein Romance-Anime mit so einem starken Antagonisten, das findet man schon nicht oft.
Ja, nur durch...
Also, deswegen, ja.
Nur als Charakter, sogar als Antagonist. Das ist nicht irgendwie was Böses, was jetzt irgendwie Supermächte hat oder irgendwas. Obwohl man vielleicht die Bände so bezeichnen kann, aber es ist einfach nur theoretisch was Menschliches. Das ist halt auch so gut.
Wie gesagt, die Bänder stehen ja eher für diese gezwungene, diese aufgedrückten Familienbande, die man auch nicht loswerden kann. Also es ist ja eher was Metaphorisches, denke ich, als wirklich eine Superkraft.
Ja, ich habe ja nur gemeint. Aber
ja, obwohl es ist auch ein Fluch, also ja, du hast schon recht.
Aber ich will es zuerst...
Obwohl der Fluch dann doch relativ selten wirklich relevant
wird. Ja, ich will es zuerst auf Cure eingehen, weil ich muss auch sagen...
Sehr gerne.
Ich finde, der hat, also wenn du jetzt von dreien gehst, Yuki und Toru, finde ich jetzt so die Charakterentwicklung ist ja eher so... schon so ein bisschen sich selbst lieben und sich als Person akzeptieren. Aber das ist auch recht linear, wie es sich so entwickelt, würde ich sagen, oder?
Ich auch
nicht krass hart.
Ich finde, was bei Kyo halt wirklich beeindruckend ist, ist dieses Gehen von ich bin furchtbar, ich bin richtig scheiße, alle hassen mich, zu ich bin furchtbar, ich bin richtig scheiße, alle hassen mich, aber es ist mir egal, zu ich würde gerne besser sein, ich würde gerne mein Leben verbessern, aber ich habe es nicht verdient, weil ich furchtbar und scheiße bin, zu vielleicht habe ich es doch verdient. Und das ist halt eigentlich eine Entwicklung, ich glaube, die ist halt auch für viele Leute, die eben so ja Abuse in der Familie so internalisiert haben, ich glaube, die sind auf einem ähnlichen Weg und ich glaube, deswegen ist es halt auch echt ein guter Character-Arc.
Ja, also gut ist auf jeden Fall, aber ich finde ihn sehr, wenn man jetzt so drüber gehen würde, beschreiben würde, schon recht linear, dass es nicht irgendwas überraschungsmäßig ist oder sowas. Dass es jetzt eine Person zum ersten Mal gibt, die ihn als normale Form akzeptiert, beziehungsweise ihn mag, obwohl er sie abweist. Dann entwickelt sich ja eher so auch in die Richtung, dass er auch mal vielleicht sich für eine Person interessiert, obwohl er ja eigentlich sagt, dass, weil er ja weggesperrt wird oder er es nicht verdient hätte. Bis halt dann zu dem, eigentlich, das passiert ja dann in der zweiten Staffel komplett so oder bleibt so. Und erst in der dritten Staffel ist ja dann eigentlich nur durch, dass er erfährt mit der Mutter nochmal, mit Toros Mutter, beziehungsweise dann halt dem Vaterkonflikt, wo ja eigentlich war der Vaterkonflikt das größte Ding. Und davor ist halt eher so ein bisschen natürlich das mit Toru, aber dann blieb es ja recht gleich, würde ich
sagen. Ja, die Sache mit Torus Mutter ist halt richtig gut. Und in dem Vaterkonflikt, das wollte ich halt vorhin noch mal kurz ansprechen, das ist halt auch so diese Macht von Akito. Der Vater kann so lange seinen Sohn halt als Bestie, als Monster beschuldigen, ihm die Schuld für alles, was in seinem Leben schlecht läuft, geben, bis halt Akito sagt, ja, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Und dann kann der das auch nicht mehr machen. Und das ist halt auch so dieses, das, um nochmal kurz zurückzukommen, das ist halt auch die Macht, die die Akito in dieser Familie hat. Richtig guter Antagonist.
Ja. Ich muss sagen, das ist nämlich in der dritten Staffel einer meiner größten Kritikpunkte gewesen. Nochmal das kleine so Drama mit, dass er die Mutter nicht retten konnte oder sowas, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Dass die sich da im letzten Moment beim Tod nochmal begegnet sind und sowas.
Erinnerst du dich daran, dass das in der ersten Staffel kurz aufkam?
Ja, das hätte ich echt nicht gebraucht. Das war so ein Ding so,
weil
nee, Leute, das gefällt mir nicht so. Weil das, ich finde den Rest
hat mich
gut, dass sie halt in der Kindheit sich getroffen haben, Rat gegeben hat mit auch der Kindheit Yuki und ihm, die sie ja auch sich gegenseitig da getroffen haben, dass alles zusammenspielt. Aber das dass sie nochmal da ist und dann auch noch mal den Spruch bringt, das war jetzt nichts für mich. Das war dieses typische, das hätte man einfach so ein K-Drama, Indian-Drama sein können, mit zu Schnitten. Weißt du, du kennst ja dieses indische Ding, wo dann irgendwie so 40 Schnitte sind, während irgendwie so Zeit, wo was runterfällt und so weiter. Das ist für mich einfach, hätte man so machen können, hätte irgendwie sogar gepasst einfach, weil es einfach so ein bisschen so, oh, ehrlich.
Ich muss kurz sagen, wie das, was du gesagt hast, das mit der Kindheit ist echt verdammt gut. Das mit der Mutter ist echt ein bisschen blöd aufgezogen. Vor allem, weil man in der ersten Staffel schon den Flashback irgendwie bekommt mit der toten Mutter, mit dem Blut am Schuh und mit Kyo, der da davor steht. Und ich habe da so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass er sie umgebracht hat, eben in seiner Form, in seiner wahren Form. Wo ich auch gedacht habe, boah, es ist richtig heftig. Und dann ist es im Prinzip so, ja, er hat sie nicht zurückgezogen, als da das Auto kam, aus einem total dummen Grund. Und das war dann für mich so.
Ja, auch der, stimmt, der
okay,
Grund.
Das ist jetzt das ist jetzt aber.
Ich erinnere mich ja gerade dran, der Grund war ja noch dümmer. Der Grund war richtig dumm.
Genau.
Stimmt, das, deswegen war das
und,
nicht nur
und
das.
Und da kommen wir, glaube ich, da kommen wir jetzt auch zu dem Symbol, was ich am allerschlimmsten fand, was total misshandelt wurde. Und zwar dieses Gebetsarmband von Kyo, was ihn davon abhält, in seine wahre Form zu wechseln. Ne? Das ist der Grund, warum er sie nicht zurückgezogen hat, weil er Angst hatte, dass das Armband dabei zerstört wird und jeder sieht, dass er ein Monster ist. Wir sehen in der zweiten Staffel, wo er das Armband betrachtet und sich immer wieder sagt, ah, für mich ist jemand gestorben, ich bin total wertlos. Warum musste jemand für mich sterben und so, weil das ja aus den Knochen eines Mönchs gefertigt wurde. Und die Roten wurden in seinem Blut eingefärbt. Und das ist ja total wichtig für ihn und da hat jemand sein Leben für aufgegeben, nur für mich. Und ich bin es gar nicht wert und so weiter. Und dann in der dritten Staffel zerreißt er das einfach und lässt die Perlen halt einfach weg.
Hä? Wabern. Doch, das ist doch einfach natürlich. Das hat
ja,
ganze,
aber
das ist das Symbol, weil es ihn die ganze Zeit unterdrückt hatte, weil er
genau
ja die ganze
genau das ist halt das ist halt diese Doppelbelegung, wo ich vorhin gemeint habe, die ist ein bisschen unüberlegt, weil es ist zum einen das Symbol seiner Gefangenschaft, zum anderen ist es so dieses sentimentale Ding, wo er sagt, das hätte ich gar nicht verdient, da hat jemand sein Leben für gelassen, das ist super wichtig.
Ja, darum ist der Toro da und hebt
so
die da wieder auf.
Genau,
dass er natürlich erst befreit, aber dann trotzdem es immer noch so viel wert ist, dass man es wieder aufsammelt und dann irgendwie weiterverwendet, wie auch immer.
So gesehen ist es natürlich gut. Ja, hast natürlich recht.
Ja.
Nur im ersten Moment hat mich das total geschockt, dass der so, hä? Alter, dafür ist jemand draufgegangen.
Weil umso besser ist halt, diese Szene ist halt so doof, umso besser ist halt dann die Vaterszene, wo er dann so merkt, dass einfach der Vater ein egoistisches Arschloch ist, der eigentlich mehr oder weniger Verantwortung trägt und es einfach auf sein Kind übertragen hat. Was er nicht nur sogar, er hat sogar sein Kind ja vorher als Vorwand genommen. Eigentlich ist sein Kind an gar nichts schuld.
Ja.
Das ist halt echt so.
Er hat das Kind als Vorwand genommen, um seine Frau in den Selbstmord zu treiben und hat dann dem Kind die Schuld gegeben.
Ja, und fühlt sich dann noch als Opfer
so
am Schluss.
So psychologischer Abuse.
Ja.
Und er sagt ja dann auch, hä, warum bin ich denn jetzt hier Trinker und sitze den ganzen Tag zu Hause rum? Es ist alles wegen dir.
Und darum, als dann so ein bisschen Joe das realisiert, das ist so eine geile Szene, wie auch gleich komme ich noch bei Yuki, was einfach so eine geile Szene ist und so weiter. Dieser Reveal dazu fand ich einfach so mega gut. Darum hat sich jetzt auch diese ganze Reise gelohnt. Und ich finde halt, vorher war dann okay. wie es abgelaufen ist, aber das war ja auch dann der Katalysator für das Ganze mit Toru, wie es alles ablaufen wird. Bisher also, Toru war ja schon ein bisschen
vor. Apropos Toru, was meinst du eigentlich zu dem Pärchen? Toru Kyo.
Ja, ist ganz süß, ganz schön, hat sich auch schon recht weit in Season 2 rausgebildet oder auch schon vorher, würde ich sagen.
Ja, auch in Staffel 1 hat sie so ein paar Sachen gesagt, wo man sich gedacht hat, oh. Ja,
aber Staffel 2 war dann ja schon recht offensichtlich.
Ist es wirklich noch ein Love Triangle oder?
Ja, es war ja eher so, dass
Staffel 2 war dann sehr offensichtlich.
Da war dann, dass Kyo und sie durch ihre langsam aufkommende Romanze Kyo helfen. Und Yuki war ja dann eher dann entweder auch bisschen Toru, aber dann oft auch jetzt alle anderen Leute, weil es waren ja dann auch mehr als Toru beteiligt an seinem Character Arc.
Darum, ich fand es von Yuki auch echt stark. Einfach diese Verbindung, dass Yuki auch auf Toru stand und dass er damit eben Kyo weiterhelfen kann. Da gibt es ja auch in der dritten Staffel eine relativ mächtige Szene, wo Toru im Krankenhaus liegt und er dann Kyo losschickt, weil er noch nicht dort war. Es hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Generell diese ganze Love Triangle-Nummer ist so ein bisschen.
Es wurde ja gar nicht so hart ausgespielt. Es war ja
genau
eher
deswegen,
so nicht Love Triangle, sondern eher Rivalry zwischen den beiden, dass die beiden einfach Rivalen waren. Und Toru war halt die nette Person, die sie halt kennen.
In der zweiten Staffel habe ich kurz gedacht, dass die Auflösung einfach ist, dass Kyo mit Toru zusammenkommt und dann nicht weggesperrt wird. Einfach, ja, du hast doch gegen Yuki gewonnen. Wo ich dann gedacht habe, wenn das wirklich die Auflösung ist, dann ist das eine ganz schöne Scheiße. Aber es ist ja dann doch so viel besser gekommen.
Ja, gerade auch diese Rivalität, wo man dann auch später den Hintergrund bekommt, wieso Akito das gemacht hat und wieso das alles passiert, das fand ich dann auch sehr stark. Gerade weil es natürlich auch so ein bisschen als Metapher für die ganzen, also zwischen Yuki und Kyo, wie sie sich weiterentwickeln und dass solange Kyo sich selbst hat, nicht und so weiter.
Was auch immer das passiert. Zu dem Pairing jetzt auch. Ich glaube, japanische Zuschauer haben das auch deutlich früher gewusst.
Achtung, jetzt. Japanisch bist du
weißt, worauf ich hinaus will. Du weißt, worauf ich hinaus will. Honda sieht genau eine Person nicht. Also mit einer Person benutzt sie nicht die Höflichkeitsform.
Ab wann? Aber fängst du damit an, Lukas?
Ehrlich gesagt, mir ist das erst in der zweiten Staffel aufgefallen. Ich bin nicht so gut in Japanisch. Deswegen ist mir das erst relativ spät aufgefallen. Und da war es auf jeden Fall schon so. Da hat sie auf jeden Fall ihn nicht mehr gesiezt. Und das war halt auch der Moment, wo ich dann gedacht habe, ah, okay. Ganz schön clever. Deswegen habe ich ja auch gesagt, die Serie nutzt es richtig clever und deswegen finde ich das auch echt gut und deswegen finde ich es auch echt gut, dass ich Japanisch lernen sollte, die auch alle machen.
Okay. Und natürlich, am Schluss hatten wir ja dann sogar ein Love Triangle. War natürlich Teenager, Momichi.
Ja, Momichi. gut, dass du dahin gehst, weil das war noch so, in Momichis Story gibt es nämlich noch so eine andere Nummer, wo ich gedacht habe, oh, die Szene ist jetzt zwar cool, aber ich glaube, wenn man nicht genau versteht, was da gesagt wurde, geht so ein bisschen die Bedeutung davon verloren. Weil Momichi ist ja dann auf dem Weg und sagt, hey, ich suche nach einem Ort, wohin ich zurück kann, nachdem sein Faden gerissen ist. Weil er hat ja keine Familie dann mehr, denkt er sich, ne? Mhm. Weil er gehört nicht mehr so wirklich zu den Somas. Und auch seine eigentlich biologische Familie hat ihn ja vergessen, bis auf den Vater. Und er sagt damit Nachdruck auch mehrfach, er möchte einen Ort suchen, an den er zurückkehren kann. Und die Mutter, als er sich dann von ihr verabschiedet hat, also seine biologische Mutter, sagt, oh, jetzt blamiere ich mich, weil ich diese Höflichkeitsform, diese ich gehe jetzt und so weiter nicht auswendig kennen. Auf jeden Fall sagt sie diese Formel, wenn jemand aus dem Haushalt das Haus verlässt. Das kennt ihr alle. Ich glaube, Okairi oder so. Auf jeden Fall, in meinem Japanischbuch steht, dass es wörtlich übersetzt Geh und komm wieder heißt. Und es wurde halt mit bis dann übersetzt. Bis dann passt irgendwie, weil es ja schon so impliziert, dass man sich wieder sieht. Aber geh und komm wieder mit dem Hintergrund, dass er einen Ort sucht, an den er zurückkommen kann, ist halt so viel besser, weil er fängt danach auch an zu weinen und so. Und da habe ich gedacht, oh, also bis dann trifft es nicht so ganz. aber naja, ja, das wollte ich noch kurz erwähnen, als kleines PSA, okay.
Ja, man das nicht die, wusste. Die Bandreißmomente machen wir eh noch mal gleich, noch mal extra. Das ist nämlich auch noch
da. Ja gut, das war ja schon ein gutes Stück danach.
Ja. Gut, ja, es war wie gesagt dann Pairing, dass da noch Rivale dazukommt. Hust, hust, weiß ja nicht, wer Rivale ist. Ja. Epilog ist natürlich super schön, dass man dann nochmal Alt-Toro und Kyo sieht. Das war natürlich vor mega Fanservice.
Oh, geil. Das fand ich auch richtig gut, weil das so als das Kind da in die Küche kommt, denke ich, okay, Toro steht am Herd.
Ja, richtig, aber das ist dann auch nochmal...
Ah. Aber es ist so viel besser, dass das dann die Tochter von Toro ist und sagt, hey, für dich ist das immer noch Oma und Opa und die sind gerade spazieren. Oh, das fand ich so schön.
Ja, und da natürlich auch wieder, hast du wieder gesagt, weil der Kleine sagt dann, aber von? Die aber Großmutter will, dass ich sie Toro nenne.
Genau. Vor allem, das ist halt so gut, weil das schließt zum einen mit Torus Höflichkeitsform ab, dass sie eben dann den Leuten sagt, hey, muss nicht so höflich bei mir in der Familie sein. Es schließt mit dieser Traditionsnummer ab, dass sie zwar wieder in einem traditionellen Haushalt leben und in einem traditionellen Haus, aber dass das halt funktioniert für sie, weil sie es eben für sich selbst nochmal anders gemacht haben, nochmal neu gemacht haben, fand ich auch echt gut, weil ich habe in der Mitte von der zweiten Staffel irgendwo gedacht, oh, ob das thematisch so aufgeht, als Toru eben ihrer Lehrerin gesagt hat, hey, ich weiß, ich habe gute Noten und so, aber ich würde lieber Hausfrau werden. Und ich dann gedacht habe, ah, ist das so mit diesem Traditionsgedanken vereinbar? Und ich fand, das war dann auch echt gut vereinbar, durch das eben ja, die Tradition in dem Fall zu einem liebenden Haushalt geführt hat und nicht zu diesem machtsüchtigen, ich möchte gern ein gewisses Bild nach außen verbreiten und so weiter. Ja, das hat im Prinzip gesagt, es muss nicht so furchtbar sein, es kann funktionieren, was eigentlich immer ganz gut ist, wenn die Moral am Ende nicht schwarz und weiß ist.
Ja. Torus Entwicklung fand ich halt schön. Am Schluss nochmal speziell der Background, wo man dann so erfährt, wie gebrochen sie war, was sie dann als Kind gemacht hat, fand ich gut. Der Rest war halt, es war ja so oft, also sie war ja auf jeden Fall so ein bisschen der Charakter, sie ist ja immer glücklich, du hast ja schon gesagt, überhöflich und alles mögliche und will allen Leuten helfen und ist so ein bisschen, kann man vielleicht vergleichen mit Emiya Shiro, dass sie nicht so selbst, sich selbst, um sich selbst kümmert, sag ich mal so, also sehr aufopferig, also sich selbst aufopfert für andere Leute. Und es wird ja immer gesagt, dass es halt komisch ist und dass dann immer mehr die Fassade auch bröckelt, dass wir auch hin und wieder mal so, ich weiß nicht, wann war das zum ersten Mal, wo sie halt echt so aussah, als ob sie einen Geist gesehen hatte. Irgendwann war das nach Akito oder sowas, oder als irgendwas anderes passiert, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber so wirklich am Schluss kriegen wir das ja, also entwicklungsmäßig ist ja dann wirklich dann nur ganz am Schluss in der letzten Staffel. Ich würde sagen, also über die ersten zwei Staffeln Entwicklung mäßig. Hätte ich jetzt so gesagt. Wenn du jetzt wirklich nochmal so überlegen müsstest, war halt echt nur so, dass sie halt so ein paar Sachen hat, wo sie halt nicht helfen kann oder wo sie einfach gezwungen ist, sich entgegen ihrer neuen Natur so ein bisschen zu machen, dass so ein bisschen
Versage bröckelt. Sie entwickelt sich auch insgesamt nicht so wirklich viel, wenn man mal ehrlich ist.
Ja.
Sie ist halt eher so der Fixpunkt der Serie, wo sich alles drumherum entwickelt. Vor allem, wenn wir dann auch Flashbacks sehen von ihrer Mutter und sie hat da schon gekocht und geholfen, wo sie konnte und so. Und sie war da schon super höflich, gerade als wir sehen, wie sie mit Uotani zusammenstößt, wo auch Uotani dann sagt, hey, du musst nicht so höflich sein, das ist ganz schön scheiße, ich fühle mich dadurch echt nicht gut und so. Und sie kann halt nicht aufhören.
Ich glaube, kann ich auch sagen, es ist jetzt damit meine Lieblingsszene, weil wir gerade auch beim Pairing waren, jetzt bei Toru. Wo ich glaube, ich ist wirklich die einzige Szene, wo ich glaube, ich geweint habe. Bei manchen traurigen Backstories war schon ein bisschen hart. Aber speziell auch in der letzten Staffel habe ich ein bisschen tränige Augen bei den meisten Rissen bekommen. Aber wo ich wirklich, glaube ich, geweint habe, war nämlich nachdem wir die Backstory gekriegt haben von Toru und Kyo und Toru bei der Wäsche sind.
Meinst du das mit ihrem Vater? Oder?
Ich glaube, ja. Also wo wir dann sie auch vom Spiegel sehen, wo sie immer übt und so weiter. Und dann stellt sie Kyo ja diese Frage. Kann sich noch dran erinnern, also diese Szene? Die ganze
ich
Szene?
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
Ach, müsst ihr nochmal machen. Was war nochmal die Frage? War das nicht sehe ich aus wie mein Vater? Nee, nicht, war nicht, glaube ich, nicht die Frage. Sondern irgendwie so, dass sie sich so verhält. Ja. Das war irgendwie so
ich weiß, was so, du meinst. Es kann gut sein, dass das sehe ich aus wie mein Vater war.
Naja, auf jeden Fall war das halt die ganze Zeit geübt hatte. Das war anscheinend diese zentrale Frage von ihr, die sich über die ganze Dinge gezogen hat. Und die sie halt mit Ja beantwortet haben wollte. Also sie wollte es haben. Was halt Kyo, glaube ich, auch gesagt hat, aber nicht ernst gemeint hatte, weil er wusste, dass sie es haben will, aber das eigentlich für sie schlecht ist. Und es hat sich halt so, das war so ein verzweifeltes, also ein leicht verzweifeltes Fragen, während die beiden so gegenüber dann standen und halt dann so langsam ihre Beziehung so ein bisschen jetzt zum Endpunkt kam. Und das war einfach, diese Szene war schon, oh Gott, die war einfach so gut. Das weiß ich nämlich noch, das ist auf jeden Fall so.
Das ist halt auch so ein Thema, was sich durchzieht, dass Erwachsene irgendwas Furchtbares zu Kindern sagen, oder zumindest in Hörweite von Kindern sagen und dann so mit der Entschuldigung, ah, das verstehen die doch eh noch nicht. Wo auch in der Serie gesagt wird, Kinder verstehen mehr, als du denkst. Und wo ich auch sagen muss, ja, ey, also wer was anderes denkt, ist auch echt scheiße. Also als Person.
Ja.
So insgesamt.
Kann man so sagen, glaube ich. Man sollte vielleicht ein bisschen behutsamer mit Kindern umgehen.
Ja, vor allem, wie gesagt, man sollte sie vor allem nicht für super dumm halten, weil Kinder sind nicht super. Das sind schon ein bisschen dumm, aber halt nicht super dumm. Ja, lass uns mal weitermachen.
Ja, nachdem, wie gesagt, jetzt, das war eine der...
Jetzt werden wir halt, wenn wir die drei Hauptcharaktere durchsprechen wollen, sind wir jetzt bei Yuki, ne?
Genau, und nachdem halt, ich ja schon gesagt habe, das eins der Highlights war einfach diese zwischen den beiden der Wäsche zwischen Kyo und Toru, war einfach, als er gesagt hat, dass jetzt Toru seine Mutter ist. Und ich fand es einfach so eine... Oh, das war so eine geile Szene, weil es einfach so wirklich das Ganze umgedreht hatte, was man natürlich von Anfang an... wie sie es wahrscheinlich geplant hatte, mit ist es ein Love Triangle, vielleicht am Anfang noch kurz gedacht, Harem oder so weiter, und dann einfach so, BÄM! Das ist einfach die Mutterfigur und ich fand das so geil.
Vor allem, das geile trifft Reveal. Halt auch die Thematik so gut, weil wie gesagt, thematisch, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist halt Akito die Mutter von allen, und Yuki sucht sich jetzt eben eine andere Mutter aus, die ihm eben auch Liebe geben kann, was Akito ihm nicht gegeben hat. Und das ist so ein starker Moment und das ist auch so dieses, ja, man kann sich Familie doch aussuchen. Genau. Aber ich fand auch gut die Szene, wo er gesagt hat, nächstes Mal machen wir in den Schnee gemeinsam Fußspuren, weil ich finde auch Yuki und Machi sind ein echt gutes Pairing.
Also als sein Band reißt, habe ich ja gesagt, einfach, ich hatte die, glaube ich, das habe ich ja geschrieben, ne, dass einfach, ich will mal so ein Chat sein wie Yuki in dieser Szene. Ja. Gerade auch noch mit allen Leuten im Hintergrund und er zieht sie dann nochmal so richtig zum Kuss ran. Erst er umarmt sie zuerst, wo er so ein bisschen weint und dann küsst er sie nochmal richtig vor allen anderen und sie ist einfach so, what the fuck? Und er ist einfach so richtig Chat und grinst sie auch noch so richtig an, so, oh ja. Yeah.
Ja. Also wie gesagt, das Pairing finde ich halt auch echt gut. Eben auch wegen diesem Grund, dass Yuki eben nicht die Nähe suchen kann, wegen dem Fluch. Und wie das dann herausbricht, als der Fluch gebrochen ist, war fantastisch. Auch Matthias Charakter.
Ja, ihre Backstory. Also ihre Familie, ihr Familiendrama finde ich so gut, dass sie halt einfach mit irgendwie einem, wie heißt es nicht Vermögen, sondern mit einem Hinterlass, einem Erbe.
Nachlass.
Dass sich durch einen Erbstreit das Ganze entwickelt und weil dann halt ein neues Kind dazukommt und dass sie eigentlich dann gehasst wird als Kind, was dann und so weiter. Das ist einfach so, oh, das war so gut. Das fand ich richtig, richtig gut. Und dann mit der Perfektion, dass ja nicht geklappt hatte und was ich alles, kam mir so alles, so zwei, drei Sachen zusammen. Und es ist richtig realistisch, dass es einfach so passieren kann.
Ja. Vor allem halt auch wirklich so dieser Druck, perfekt zu sein und dass sie dann auch eine Abneigung gegen alles, was perfekt ist und eher so einen Tick entwickelt und dadurch natürlich als, oh, dieses zerstörungswütige Mädchen und so weiter und vor allem, dass ihre Mutter dann auch komplett alle Verantwortung ablegt dafür. Oh, das ist, vor allem, das ist halt auch wirklich, du hast schon gesagt, das ist was, was echt passiert und sowas passiert halt auch echt.
Und dann auch das, Perfektionstrauma, dass sie halt wirklich dann den Tick hat und es einfach nicht machen kann, psychisch. Ja. Dass es einfach überhaupt nicht geht. Das finde ich einfach so gut.
Und dann eben, dass sie sich dann eben dieses Pairing mit Soma, der ja eher perfektionistisch ist, alles perfekt machen will, aus auch genau diesem Grund, weil die Familie das eben von ihm erwartet, finde ich so gut, weil es ist halt diese Gegensätze. Und das eben mit diesem Satz, nächstes Mal können wir gemeinsam Fußspuren in den Schnee machen, dass er da auch diesen Perfektionszwang, den er von seiner Familie aufgezwungen bekommen hat, ablegt und sagt, hey, da auch wieder lieber in diese andere Familienzelle wechseln, eben dann mit einer Freundin, beziehungsweise wir sehen es nicht so genau, aber potenziell auch Ehepartnerin und was weiß ich was.
Richtig. Ja. Und sonst
haben entsprechend, wir halt, also wirklich, die Thematiken hier sind stark.
Ja, sonst haben wir halt das mit Yuki als Charakter, der sich, glaube ich, am meisten entwickelt hat, der auch schon, wir haben da ja immer durch seine Sicht, dass er und Kyo sich gegenseitig beneiden, weil er hat irgendwie Freiheit und er hat halt gehört dazu, sage ich mal so. Auch wenn es natürlich dazu gehören jetzt vielleicht eher negativ ist. Aber und halt wie dann so langsam, du hast ja schon gesagt, nach dem Strandhaus, wo er sich dann mit dem zum Schülerrat wählen lässt und auch mit dem Schülerrat dann zusammen ist. Auch wenn ich jetzt sein, Anführungsstrichen, bester Kumpel finde ich okay als Charakter. Das ist ganz nett.
Ja, Yun-Yun weiß ich jetzt nicht. Der ist halt wegen der thematischen Verbindung zu Machi ganz passend.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht so ungefähr gebraucht. Aber schon in der ersten Staffel entwickelt er sich ja auch schon, Yuki.
Genau, das ist es. Und diese explosive Entwicklung, die wir andauernd bei ihm sehen, ist ja auch so ein bisschen, damit macht, glaube ich, die Serie auch so ein bisschen den Standpunkt, dass eben ein Kind nichts anderes braucht als die Liebe einer Mutter, weil seine Mutterfigur Toru ja jetzt ihm das gibt, was er vorher nicht haben konnte. Und jetzt kommt diese Entwicklung Stück für Stück, Schlag auf Schlag. Und ja.
Ja.
Genau. Also auch da wieder, wie gesagt, thematisch ist hier alles schön rund.
Ja. Das ist halt so vieles, wo man auch so sagen kann, weil wenn man schon ins Detail geht, zum Beispiel bei Toru, wo es ja dann auch, wo sie Angst hat, das ist ja auch ihr Ding mit, dass sie ihre Mutter nicht mehr im Herzen hat, ihr Bestes und so weiter. Das ist halt alles so diese kleinen Sachen. Es ist halt einfach, es ist ja nicht nur, dass wir eine Figur haben, die so gut einfach Charakterdrama sich entwickelt und irgendwie ihren Moment hat. Es ist einfach so vieles, was halt über diese letzten 63 Episoden dann in dieser letzten Staffel zusammenkommt, dann halt diese einzelne.
Obwohl ich es bei Toru eher schwächer sehe.
Ja, aber das ist trotzdem speziell auch nochmal am Schluss, wie das dann, ich habe ja gesagt, diese eine Szene, die so super einfach ist, mit dem, nachdem sie halt beim Grab ist, beziehungsweise bei der Beerdigung und dann danach halt übt, um ihre Mutter zufriedenzustellen, damit alles okay ist mit ihrer toten Mutter und so weiter, wie sich auch dran klammert so ein bisschen. Aber dann halt speziell, weil natürlich das Finale ist, das heißt, wir kriegen einfach nur Payback von Payback, als jeweils immer das Band reißt von jedem Charakter. Oh, erstmal.
Ja, diese ganzen Payoff-Momente, gerade die.
Wo man auch nicht so erwartet. Erstmal, wo dann irgendwie natürlich Hiro kann seine kleine Schwester anfassen. Theoretisch.
Oh, das fand ich so schön.
Dann ist natürlich auch erstmal auch so traurig, dass er jetzt Kisa erstmal nicht wieder anfassen, umarmen kann, was aber sich natürlich dann als das wieder passiert, dass sie sich umarmen können. Und später dann natürlich Die Yuki-Szene haben wir schon gemacht, wo er ja Chat war, das
ich find,
haben wir schon gesagt.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es gut, dass die eher unwichtigen, wie jetzt Hiro oder auch Momichi, so früh abhandeln und dann die wichtigen alle so auf einen Schlag.
Ja, gerade auch noch hier speziell gut. Yuki in die letzte Episode auch noch raus, wo man so weiß, okay, ist noch nicht Yuki, also Kyo ist sogar noch vor Yuki dran gewesen. Yuki war wirklich am Schluss, weil Yuki war ja speziell. Yuki war ja wirklich der, wo es speziell um das Band ging, weil es hieß ja auch, dass er der Nächste an Gott ist. Die Ratte ist ja diese Person, darum war das halt speziell
auch. Die Ratte ist ja auch die erste, die es geschafft hat zu Gott.
Ja,
also abgesehen von der Katze, aber das ist ja eine andere Geschichte.
Ja,
aber genau, halt, das ist auch so. Da wollte ich auch noch mal kurz, es ist jetzt schon wieder ein bisschen zu spät vielleicht, gerade diese Thematik mit die Katze als das Monster, als dann so diese Legende angepasst vorgestellt wird, weil es ist ja nicht ganz diese Tierkreiszeichen-Legende, als dann die Katze im Prinzip die Leute hintergangen hat, ist sie ja in deren Augen zum Monster geworden und ist ja dann tatsächlich geworden, in Form des Fluchs dann. Und das,
aber Gott hat es anscheinend trotzdem am Schluss gemerkt, dass er richtig war. Es war doch am Schluss nochmal ein Flashback, das fand ich eh so komisch.
Ja,
also
ist
der Fluch gebrochen, weil er es jetzt irgendwie jetzt mal erkannt hat mit Kyo oder so, oder Toru, da hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen thematisch was Besseres haben können. Wäre noch ein bisschen schöner gewesen, wenn er irgendwie so. Weil so wirkt es einfach, dass es jetzt komplett zufällig ist, aber anscheinend Gott hat jetzt doch was gelernt oder ist nicht zufällig, weiß ich jetzt nicht, fand ich es komisch. Ja. Was ich aber sagen will, dann noch natürlich Rin und Haru, dass die beiden sich dann ganz gemerkt haben, war ja recht gleichzeitig dann da alles, weil vorher war ja so ein bisschen das als einzeln war, aber das war ja dann so gleichzeitig. Shigure war es natürlich egal, weil er wusste, dass er sie kriegt. Auch wenn er natürlich nochmal so merken muss, okay, wie sind jetzt meine Gefühle, nachdem das Band gebrochen wurde.
Ja, und Shigure, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, dieser Nebenplot mit seiner Redakteurin auch, finde ich schon irgendwie ein bisschen scheiße.
Sagt halt viel über Ritsu und Kagura drüber aus, dass bei denen halt gleichzeitig passiert ist und niemand interessiert hat.
Ja.
So ein bisschen war ja dann egal. Nee. Aber, Lukas, kann ich kurz meinen größten Kritikpunkt so ein bisschen ausführen, der so.
Ja, gerne. Ich habe eigentlich gar nicht so einen großen Kritikpunkt, außer dass es ein paar lose Enden gab.
Okay, für mich so ein bisschen, was auch so ein bisschen mit reinschiebt, weil ich so auch, glaube ich, gesagt habe, dass man in der ersten Staffel so merkt, 90er Shoujo und dann auch so ein bisschen die Elemente mit drin sind, mit bisschen auch lustiger, bisschen mehr Comedy, aber sie dann wahrscheinlich auch im Laufe, wie es wahrscheinlich bei vielen Mangaka ist, man hat vielleicht auch schon vorgeplant, aber man merkt so im Laufe das Ganze, man will vielleicht schon, oh, wir haben auch nicht so viele Chapters, dann das Drama, was man schon hatte, mit reinnehmen und so weiter. Und zwar die magischen Elemente. Dazu zählt natürlich Kyo so ein bisschen als Monster, dann, dass die sich verwandeln und so Zeugs wie erstmal natürlich Hanajima, das kann ich noch einigermaßen verstehen, aber ihr Bruder ist ja noch mal ein bisschen mehr noch in die andere Richtung.
Ach so, ja.
Ja, und natürlich die Amnesie-Magie.
Ja.
So.
Ach ja.
Das ist halt alles so ein bisschen, wirkt so, dass halt alles, es gibt so ein bisschen magisch was am Anfang, aber da hast du so gemerkt, okay, das war jetzt nur so ein bisschen das Plot-Device und jetzt habe ich ja das Drama, das Ganze, benutzen wir jetzt vielleicht
mal für das Comedy-Elemente wurden ja komplett vergessen.
Ja, dass sich alles
geändert hat. In den ersten drei Folgen gab es jeweils Kämpfe und dann so, jopp.
Darum, ich habe dich
Martial Arts,
am Anfang gefragt mit so den Tierverwandlungen. Ist doch mit einem anderen Geschlecht eigentlich am Anfang dieses Berühren. Ist am Schluss nur Berühren mit irgendwie Aufregung oder so, weil die berühren sich so oft und es passiert nichts.
Das stimmt.
Und darum dachte ich, das ist halt nur richtig.
Umarmung, aber selbst was Umarmung angeht.
Da ist auch schon was passiert und es hat zum Beispiel am Schluss.
Auch.
Yuki und Toru umarmen sich garantiert doch mal, oder? Oder ist nur Kyo und Toru und Kyo verwandelt sich doch eigentlich auch, obwohl er das Armband anhalten, die kleine Katze.
Ja,
darum ist halt alles so.
Auch, Also das ist, diese Magiesachen die wurden ja sowieso nicht richtig erklärt. Ja. Auch
das Amnesie-Ding fand ich halt alles von so
Hiro
bisschen,
fasst ihn ja auch an mit ihren Kinderhänden und umgreift so vollständig den Daumen, wo ich auch gedacht habe, oh, verwandelt er sich jetzt? Und dann so,
ja, darum, nein, das am Schluss ist so halt immer, wo ich mir gedacht habe, verwandelt sich oder nicht, weil es so inkonsequent war. Das war halt am Schluss, ja, das hat mich dann noch so ein bisschen aufgeregt, wo ich, könnt ihr vielleicht einfach irgendwas
auch
sagen?
Toru und Kyo umarmen sich ja auch durch die Wäsche zwischendrin. Wo ich mir dann auch gedacht habe, hä? Also, wenn nochmal ein extra Laken zwischendrin ist, ist okay, aber Kleidung zählt nicht. Hä?
Ja, darum, das fand ich dann so am Schluss so ein bisschen so, meh. Das war halt mir zu Plot-Device-mäßig und hat mich ein bisschen manchmal rausgerissen, weil ich jetzt nicht wusste, in-Universe funktioniert das jetzt nicht oder funktioniert das?
Vor allem, man hätte es auch so gut machen können, im Sinne, dass sich die Leute dann trotzdem verwandeln. Wir sehen diese Verwandlungen ja super selten, in der Regel nur einmal pro Charakter.
Oder dass es halt einfach und ungewollt ist.
Maximum.
Das kann man doch eher so machen, dass es einfach ungewollt ist. Das hätte
ja, und dann
so als Regel ganz gut gepasst.
Ups, da hast du dich jetzt verwandelt. Wollte ich nicht. Das wäre doch auch so ein kleiner Comedy-Aspekt, dass du so eine emotionale Szene dann mit ups, das ist jetzt ein bisschen blöd, auflöst.
Ja, ist ja anscheinend
was ja auch, dass am Anfang ein paar Mal, glaube ich, gemacht wurde.
Ja, oder zum Beispiel, das ist ja auch, wenn man emotional ist, dass man dann auch mal anscheinend dann so
extra ja, oder wenn man schwach wird oder sonst irgendwas, ja, darum, das ist alles.
Das war so ein bisschen, das hat mich geärgert, ja, weil das ist immer im Hinterkopf halt. Das ist immer im Hinterkopf und man weiß, dass es halt richtig inkonsequent ist. Und irgendwie war das halt dann schade. Und wie gesagt, ich finde halt dieses Amnesia-Ding fand ich halt einfach mega dumm, weil das nie erklärt wurde. Das fand ich von Anfang an
blöd. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe zwischendrin auch über ein paar Episoden vergessen, dass das überhaupt das Gimmick war, dass die sich verwandeln.
Richtig.
Weil das so irrelevant ist.
Ja, das hätte man auch. Ja, okay. Ja, hätte man es anders. Wahrscheinlich hätte man es sogar von Anfang an realistischer machen können. Wahrscheinlich hätte es dann nicht so gut geklappt, dass die Mangaka das dann hätte veröffentlichen können, dass es geschafft hätte.
Die Sache mit der Verbindung mit diesen Bändern, das ist ja schon ein Kernaspekt.
Ja, aber das hätte ja gereicht.
Aber der Fluch hätte theoretisch beliebig sein können. Ich finde es ganz gut, wie der gewählt wurde, weil so sehen wir halt auch die süße Ratte, den süßen Hund, die süße Katze und so weiter.
Aber ich habe ja gemeint,
die lustige Schlange.
Man hat dann gemerkt, wo der Shift dann kam zu der menschlichen Geschichte, zum Drama. Mhm. Und es war dann auch okay. Und eigentlich die anderen
Sachen nach der ersten Staffel.
Auch so ein bisschen.
Nach der ersten Staffel wie gesagt, wurde das alles so ein Stück nach hinten geschoben.
Und der Fluch hat dann eigentlich gereicht, weil das war schon interessant genug.
Ja.
Ja, darum, das war halt so das Ding, wo ich mich am meisten gestört hatte. Und natürlich dann am Schluss mit Kyun, dass irgendwie er sie jetzt nicht gerettet hat, weshalb wegen so einem dummen Grund.
Ja,
das war auch alles doof. Ja.
Wie gesagt, es gibt noch ein paar andere offene Enden. Auch zum Beispiel Ren ist nicht ganz so weit ausgespielt worden, wie ich gehofft hätte. Der zweite Schriftführer vom Schülerrat, wo ich mir auch gedacht habe, der hat da auch irgendwas, wo ich mir gedacht habe, oh, das wird noch interessant. Und danach kam der nie wieder vor, sodass ich halt auch vergessen habe, was es war. Also, das sind so ein bisschen, ein paar Sachen hätte man, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausbauen können.
Weil ich habe die ganze Zeit geguckt, weshalb ich so emotional war. Es war ja nämlich, dass Toru das mit, was ihr sagst, dass er so höflich ist und so weiter, dass sie das imitiert hat und geübt hatte vorm Spiegel. Ja. Das war ja das Ding. Und zwar ging es nämlich darum, dass sie gefragt hat, oder es ging darum, dass sie wie ihr Vater aussieht, was für sie deswegen wichtig war. Das war nämlich die Szene, wo
dass sie nicht wie ihr Vater aussieht, oder?
Nee, sie fragt, ich weiß nicht mehr, Kyo sagt, dass sie wie ihr Vater aussieht und sie halt mega drauf anspringt und Kyo halt wusste. Also er hat es deswegen gesagt, weil er wusste, dass für sie das so viel bedeutet, aber er halt es trotzdem nicht gut findet. Hat er halt so unecht gesagt, sodass sie halt so aussieht und so, ja, und sie hat sich ja so gefreut. Und da bin ich emotional damals gebrochen, weil es einfach so schrecklich war. Weil es einfach so Toru als Charakter, die halt von Anfang an versucht, zu ihr Vater zu sein, für ihre Mutter dann und so weiter. Und dann einfach, es wirkte so einfach hart verzweifelt, so als Person. Da hat sie mir einfach so richtig leid getan. Das war so richtig schlimm.
Ja, das hattest du aber, glaube ich, vorhin auch schon
gesehen. Ja, nee, ich glaube, ich wusste nicht mehr genau, was es war. Und es ging halt um dieses, dass sie aussieht wie ihr Vater oder nicht aussieht wie ihr Vater. Und dass es alles halt da reinspielt, dass sie es geschafft hat, wie ihr Vater zu sein. Das heißt, alles, was sie geübt hat über die letzten Jahre mit der Höflichkeitsform, alles Mögliche, dass es auch was gebracht hat, in Anführungsstrichen. Und dass sie sich halt dann belohnt fühlt und halt verzweifelt danach ist. Genau. Ja, das war auf
Wollen
jeden Fall.
Wollen wir so langsam noch zum Fazit kommen?
Ja, oder zum Fazit. Ist ein großartiges Charakterdrama. Eines der besten so in Anime. Ich hoffe mal, dass ich denke mal, dass, wenn ich Rakugo irgendwann mal gucken werde, dass das wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser ist und ich es ein bisschen besser finden werde. Ich würde es auf jeden Fall vielen Leuten empfehlen, die halt aber auch mit wenig Action, sondern wirklich nur Charaktere auskommt. Ich fand zumindest, die erste Staffel war noch ein bisschen langsamer. Die zweite Staffel zieht schon zieht gut an und die dritte Staffel ist halt einfach der fette, richtige Payback. Beziehungsweise auch, nachdem man natürlich die ganzen Hintergrundgeschichten dann noch ein bisschen bekommt von den Hauptcharakteren, den dreien, Kyo, Toru und Yuki, beziehungsweise noch eine andere Person, die ihr dann erfahren werdet, wenn ihr anfängt zu gucken. Da auch eher dann der Fokus krass drauf ist, muss man halt echt sagen, dauert es halt schon, bis man halt dahin erst kommt. Aber ich würde es allen möglichen Leuten empfehlen, die halt auf sowas stehen. Ja.
Ja, ich fand es auch tatsächlich richtig gut. Ich bin ja eher ein Newcomer zu dem ganzen Romance-Genre, aber die, ich fand echt gut, dass hier auch eine thematische, dass hier auch ein thematischer roter Faden zu erkennen war. Leider sind ein paar Sachen, so ein paar lose Enden am Ende stehen geblieben, ja, meiner Meinung nach.
Und ein paar Kritikpunkte und haben wir auch erwähnt im Spoiler-Teil.
Genau. Die beiden ersten Staffeln ziehen sich auch meiner Meinung nach ein bisschen. Die sind nicht so gut gepaced. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich hätte eigentlich am liebsten empfohlen, schaut die ersten beiden Staffeln vielleicht mit deutschem Untertitel irgendwie nebenbei, weil da verpasst man nicht so viel. Und dann schaut die dritte Staffel aktiv, First Screen und nur das, um diese ganzen Payoffs mitzunehmen, weil es ist wirklich eine schöne Erfahrung. Und es gibt wirklich so ein paar Highlight-Szenen, wo man wirklich sieht, Charaktere sind gut geschrieben und so weiter. Leider gibt es keinen deutschen Dub. Entsprechend fällt es aus.
Nicht oder nicht? Hatte ich gerade bekommen,
also,
oder so? Ich dachte, da wäre doch was gewesen.
Soweit ich weiß, ich bin hier gerade auf Wackernem und da gibt's keinen.
Okay, dann wahrscheinlich nicht. Vielleicht ja, für einen
Disc-Release,
der bestimmt kommt. Der kommt garantiert, oder?
Ich hoffe halt, dass das so ein
doch,
paar Leute jetzt
hier, es wird einen Dub geben. Dub-Preview-Termin und so weiter.
Okay, ja. Alles klar. Ich hoffe, der Dub wird gut. Und ich hoffe, dass viele Leute sich den Anime noch anschauen. Weil, ja, es ist halt mit dem Romance-Genre ist nicht unbedingt immer jeder gleich so glücklich. Aber es lohnt sich, ja.
Genau, und ich hoffe auch, vielleicht für Leute, die auch familienmäßig ein bisschen Drama, schrecklich Erfahrung oder irgendwas hatten, dass sie vielleicht dadurch auch sich repräsentiert fühlen oder halt auch vielleicht dann sehen, dass ein Charakter das überwunden hat und so weiter und dann irgendwie hilft. Ist
ach
ja
so,
oft auch so ein Medium, das bei solchen Dingen helfen kann.
Wenn ihr tatsächlich irgendwie Familienprobleme habt, dann wartet nicht auf eure Toru, sondern sucht euch Hilfe. Ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Tipp. Gerade jetzt nach Corona, wo ja die ganzen Sachen nochmal irgendwie deutlich angestiegen sind.
Richtig, darum. Freut mich auf jeden Fall, dass auch Fruits Basket im internationalen Bereich alles so gut ankommt und dann auch so gute Wertungen bekommen hat, auch wenn ich nicht ganz so krass gute Wertungen dafür geben würde. Ist auf jeden Fall aber schön, dass
hatten
auch
wir
so
auch am Anfang gesprochen.
Ja, im Anime auch noch so schöne Charakter-driven Sachen gibt. Und natürlich voll Adaption. Was kann man mehr hoffen? Ach ja, ein Spin-off kommt ja auch noch.
Hast du mitbekommen? Ja, ich habe es vorhin erst gesehen und zwar von Torus Eltern. Oder?
Genau. Auch wenn ich sagen muss, weil es kamen da auch schon ein bisschen Leute so hier. Es könnte vielleicht, man merkt, dass es nämlich in den 90ern oder so oder Anfang 2000ern geschrieben wurde, weil es so ein Plotpoint, wo die meisten vielleicht sagen würden so, okay, kann verstehen, aber anders wäre es besser gewesen. Kann ich dir gleich sagen,
ja.
Lukas, nach dem Ding. Aber
ja,
das
nee, ist in Ordnung.
Wird, glaube ich, ganz okay. Ich weiß, freut mich auf jeden Fall, weil natürlich auch die Sprecherin von Torus Mutter ist natürlich super anzuhören.
Ich muss generell sagen, also Torus Mutter ist in dem Anime so stark.
Ja, sie ist auch, obwohl sie tot ist, ist sie ein so toller Charakter.
Auch ich habe dir, glaube ich, irgendwo in der Mitte von der zweiten Staffel geschrieben, okay, Fruits Basket ist basically how Honda Kyoko became the greatest philosopher of modern day oder so, wie so
Ja.
eine Light Novel. Ja, weil die haut halt die Weisheiten am laufenden Band raus. Ach
Tja,
ja,
ist halt, wenn
naja.
man Gangmitglied ist, beziehungsweise.
Ja, Ex-Gang-Mitglied. Hat halt auch alles mitgemacht, der rote
Richtig.
Schmetterling, ne?
Ja.
Ja,
Okidoki.
okay.
Gut, dann haben wir aber auch echt gut was drüber geredet, über die zwei Themen, die wir heute hatten. Fast so
Ja, wir haben
viel
heute auch
wie.
einiges weggeschafft, würde ich sagen.
Ja, waren ja aber auch
Fruits
theoretisch 30
Basket,
Episoden.
das ist auch so was. Fruits Basket war, glaube ich, in der zweiten Episode oder so vom Podcast, habe ich gesagt, wenn das fertig ist und du mir das empfiehlst, dann schaue ich es komplett durch. Das habe ich hiermit getan.
Okay, ja, das heißt, es ist wichtig für unseren Podcast, geschichtlich.
Ja, das ist Character-Arc abgeschlossen.
Oh ja, oh ja.
Ja,
Fruits
genau.
Basket ist vorbei.
Ja.
Gut, dann werden wir uns nächstes Mal für die Summer Season sehen oder hören.
Ach ja, genau, da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich wahrscheinlich auch. Ich weiß ja schon ungefähr, was ich gucken will. Werde ich jetzt mal morgen oder so anfangen. Ja.
Okay, aber bis dahin verabschieden wir uns, glaube ich. Ich war der Lukas oder der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter. Und unter der Tetz.de könnt ihr Blogposts von mir lesen. Ja, genau.
Ich war Julian, mich findet man unter Lukol, Lukeohl, auf meinem List und Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Dazu gehören Nononbiori Nonstop, Baccano, Hyoka, Aria the Animation, Monogatari außer Barke und Kizumonogatari, Natsume Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of the Lustrous, Kaano, Kyokai, Mirai Fukuin, Jiraiya Furo 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Emiya Family und bitte endlich meinen dritten Hibiki Full Moon Movie!